Herzlich willkommen, liebe Programmierbar-Hörer. An dieser Stelle heute eine kleine Info vor der eigentlichen Folge. Wie ihr ja alle in eurem alltäglichen Leben merkt, sind wir gerade in einer besonderen Situation mit Corona und haben auch unsere Meetups aus diesem Grund pausiert. Weil wir aber nicht gänzlich auf jegliche Interaktion verzichten wollen, würden wir gerne ein neues Format testen, nämlich einen Live-Podcast auf YouTube. Und der wird starten nächsten Mittwoch am 1. April um 16 Uhr. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn viele von euch dabei sind und aktiv Fragen stellen und mit uns zusammen den Podcast gestalten. Wir werden als Thema uns über den Hackathon Wir gegen den Virus unterhalten, der letztes Wochenende gelaufen ist, und haben dafür ein Team mit dabei, die Go Bonsai ihr Produkt genannt haben, ihre Idee genannt haben. Und ich glaube, es wird einige spannende Einblicke in dieses Wochenende geben. Wir freuen uns, wenn ihr dabei sein würdet. Mittwoch, 1. April, 16 Uhr. Wo genau, findet ihr auf unserem Twitter-Profil unter twitter.com/programmierbar. Wir würden uns freuen. Bis dahin, jetzt geht's los mit der regulären Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Programmierbar. Wir haben heute wieder einen Gast dabei. Von unserer Seite sind Jojo am Start und ich, der Dennis.
Hi.
Und wir reden heute über CQRS, Event Sourcing und Domain Driven Design mit Golo Roden. Schön, dass du da bist, Golo.
Ja, freue mich auch sehr, da zu sein.
Und normalerweise machen wir am Anfang immer so einen Abriss und sagen irgendwie in knappen Worten, über was wir heute reden. Heute wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Heute müssen sich unsere Hörer ein bisschen anstrengen, um wirklich in diese Themen mit einzusteigen. Wir versuchen es natürlich so aufzubauen, dass wir damit klarkommen. Das, was ich vorwegschicken kann, ist nämlich, wofür steht CQRS? Das ist Command Query Responsibility Segregation. Allein das hört sich schon irgendwie wahnsinnig kompliziert an.
Wenn man das jetzt übersetzen würde, was bedeutet das?
Es geht im Grunde genommen um die Idee, das Lesen vom Schreiben zu trennen und halt ganz klipp und klar zu sagen, eine Aktion ist entweder ein lesender Vorgang oder eben ein schreibender Vorgang, aber halt nicht beides. Und das ist etwas, was sich erstmal sehr naheliegend und logisch anhört und was man im Alltag 100.000 Mal antrifft, wo genau das halt verletzt wird. Und wenn man sich daran aber schön strikt hält, dann hat man gewisse Vorteile, die man daraus ziehen kann. Und das ist dann das, was dann nachher so, worüber wir, glaube ich, noch ausführlich reden werden.
Sehr schön. Dann erzähl uns noch mal ein bisschen was über dich. Was bringt dich in die Position, dass du dich damit auseinandersetzt?
Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, glaube ich. Ich komme ganz ursprünglich komme ich aus der .NET-Welt. Habe irgendwann so mit der Beta 1 von .NET 1 sowas meinen Einstieg mit C-Sharp gehabt und habe mich 10 Jahre lang sehr intensiv mit C-Sharp beschäftigt, war immer ein Kind des Webs, habe mich immer sehr viel mit Webprogrammierung, mit Backend-Programmierung beschäftigt.
Hast also auch in dem Bereich dann vor allem ASP.NET dann
verwendet? Ja, genau. Okay. Genau. Ja, also großen Bogen um Silverlight und Co. gemacht und war auch nie so sehr im Frontend, also sprich im Browser unterwegs, sondern halt wirklich auf Backend-Seite. Und mir ist es allerdings nach 10 Jahren ein bisschen langweilig geworden, weil ich das Gefühl hatte, bei ASP.NET tut sich nicht so unglaublich viel. Das ist so, ja, wenn man so ein paar Konzepte mal kennt, kennt man halt die Konzepte von ASP.NET. Und von sowas wie ASP.NET Core, da haben wir halt 2010, war noch keine Rede von. Und dann bin ich durch eine Empfehlung von einem Freund auf Node.js gestoßen. Und mich hat diese Leichtigkeit da halt sehr, sehr begeistert. Und ja, habe dann mich zunächst selbstständig gemacht als Freiberufler und habe dann 2 Jahre später habe ich dann The Native Web als Unternehmen gegründet. Und seither halt jetzt seit 10 Jahren inzwischen also im JavaScript- und Node-Umfeld unterwegs. Und wenn man so 2 Technologien mal in der Tiefe kennengelernt hat, es gibt Dinge, die sind natürlich neu durch die andere Technologiewelt, denen man halt neu begegnet, was man aus der alten Welt vielleicht noch nicht so kennt. Es gibt aber auch Dinge, die wiederholen sich. Und eine Sache, die sehr auffällig ist, die sich sehr wiederholt, und das gilt auch in anderen technologischen Bereichen, wo man Leute kennenlernt, die aus dem Java-Umfeld kommen, die aus dem PHP-Umfeld kommen oder sonst was, ist, wir Entwickler, wir werden im Grunde genommen ja dafür bezahlt, dass wir Software schreiben oder Software entwerfen, die gewisse fachliche Probleme aus der realen Welt löst. Das, womit wir uns aber hauptsächlich beschäftigen, ist die Technologie an sich. Und das ist eigentlich so ein bisschen widersinnig, dass wenn ich jetzt Software, ich will, was weiß ich, ich will eine Rakete zum Mars schicken, dann ist das Letzte, was eigentlich interessant sein sollte, welchen OR-Mapper nehmen wir dafür. Aber das ist das, worüber 4 Wochen lang diskutiert wird und ob man jetzt diesen oder jenen nimmt und so weiter. Und man beschäftigt sich überhaupt oder viel zu wenig zumindest mit dem eigentlichen Thema und viel zu sehr mit den technischen Dingen. Und das sind so häufig Probleme, die schon so oft eigentlich gelöst worden sind. Und es wäre viel spannender, sich eigentlich mal um die fachlichen Probleme zu kümmern. Und das passiert zu wenig. Und da ist, glaube ich, ein bisschen mit dran schuld, dass das so in unserer Ausbildung als Informatiker auch nicht so wirklich vorkommt. Mal so vielleicht so den Blick über den Tellerrand interdisziplinär. Das wird langsam besser mit so Studiengängen wie Bioinformatik und solchen Geschichten. Aber als ich studiert habe vor 20 Jahren, da kam sowas nicht vor. Und also so eine Vorlesung quasi, wie rede ich denn mit Menschen, die was anderes studiert haben als ich, die wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen, weil wir sehr dazu tendieren, uns halt so sehr auf die Technologie zu fokussieren und manchmal ein bisschen das Drumherum vielleicht vergessen. Und das ist so ein bisschen der Antrieb, wo wir gesagt haben, daran wollen wir ein bisschen was ändern, weil es wird so oft gesagt, ja, Softwareentwicklung ist so teuer und das dauert so lange und es kommt das falsche Ergebnis bei raus. Das ist auch richtig. Das liegt aber zu einem guten Teil auch eben daran, dass einfach der Schwerpunkt während der Entwicklung auf falschen Dingen liegt und man sich eben zu sehr um technologische Fragen dreht und viel zu wenig um die Fachlichkeit. Und das ist was, wo man, glaube ich, wenn man um es jetzt mal ganz provokant und platt und plakativ zu sagen, wenn man bessere Software in kürzerer Zeit haben will, dann muss man irgendwas anders machen, als man es bisher gemacht hat. Und dafür sind, glaube ich, diese Konzepte, allen voran Domain-Driven Design, eine ganz gute Idee, um damit eben anzufangen, weil das ein bisschen so den Fokus verändert, wie man vorgehen sollte und könnte.
Du sagst vor allem, dass es also wichtig ist, letztendlich also die Kommunikation zwischen den Entwicklern und, sagen wir, den Shareholdern, die halt irgendwie Interesse daran haben, irgendwie ein Produkt zu kreieren, zu definieren, dass das verbessert werden muss, dass man da eine eindeutige Definition treffen muss, einen gemeinsamen Sprachraum vielleicht irgendwie definieren, damit man einfach weiß, wenn man über ein Ding redet, das ist eben das Gleiche, wir meinen jetzt eben genau das Gleiche. Ich glaube, das ist natürlich auch so eine Tendenz von Programmieren, sich so ein bisschen in diese Begrifflichkeiten zu verlieren. Wie nenne ich das jetzt? Also manchmal werden auch irgendwie Stunden damit verbracht, eben den Namen für eine Klasse oder eine Funktion zu finden, die dann irgendwie gut passt. Und manchmal vergisst man so ein bisschen, dass man eigentlich gar nicht so einen abstrakten Namen braucht, sondern sich vielmehr eigentlich an dem eigentlichen Problem orientieren sollte, wenn man sich eine Benamung für eine Funktionalität überlegt.
Also im Prinzip ja, wobei ich das Ganze sogar noch ein bisschen weiter fassen würde. Ich würde es nicht nur als auf der einen Seite die Entwickler und auf der anderen Seite die Shareholder bezeichnen, sondern da kommen noch viel, viel mehr Disziplinen dazu, weil du hast ja auch noch Designerinnen und Designer mit an Bord. Du hast Leute vielleicht aus dem Marketing mit in einem Team dabei. Du hast Datenbankexperten mit dabei. Und alle diese Rollen, die müssen alle zusammenspielen. Und da gehört natürlich auch die oder derjenige dazu, die ursprüngliche Idee hatten und die quasi die Vision vorantreiben. Das sind ja dann in der Regel die man als Shareholder bezeichnet. Und auch die das Geld geben sozusagen. Aber eben wirklich alle an einem Projekt beteiligten Rollen, da muss man schon gucken, dass die halt in eine gemeinsame Richtung ziehen. Und ein ganz wesentlicher Punkt dafür ist, dass man einander versteht und gegenseitig Empathie füreinander entwickeln und quasi auch ein gemeinsames Vokabular tragen, da enorm viel dazu bei. Und das ist so, und auch das ist erstmal was einem eigentlich sehr logisch und naheliegend vorkommt. Aber das ist so lustig, wenn du dich halt mit Leuten zum Beispiel unterhältst über das Wort Urlaub. Jeder, wenn man Urlaub hört, man hat sofort ein Bild im Kopf, je nachdem, was man für ein Urlaubstyp ist. Man denkt vielleicht an Berge, an Skifahren, an Meer, an Strand, an Entspannung, an leckeres Essen. Solche Dinge, woran keiner im ersten oder so gut wie niemand im ersten Moment denkt, ist, du brauchst eine Urlaubsvertretung in deinem Team. Und ist das jetzt Sonderurlaub, den du da teilweise benutzt? Und hast du noch genug Jahresresturlaub? Und dieser ganze administrative Teil hinten dran, der wird erstmal völlig ignoriert. Und das Interessante ist aber jetzt, wenn du halt mit demjenigen sprichst, der den Urlaub nimmt, für den geht es tatsächlich um Entspannung und eine schöne Zeit haben, weil es sein persönliches Anliegen ist. Wenn du dich jetzt zum Beispiel mit jemandem aus der HR-Abteilung unterhältst, ich will nicht sagen, dass es denen egal ist, ob du eine schöne Zeit hast, aber es ist vielleicht nicht ganz so weit oben auf der Prioritätenliste. Und dass es da eben ganz unterschiedliche Sichten auf ein und dasselbe Wort geben kann, das trifft man sehr, sehr häufig an. Also dass du einen Begriff hast, der halt unterschiedlich, je nach Perspektive, unterschiedlich aufgeladen ist. Oder Das andere, das ist das gleiche in Grün, nur halt andersrum, dass du für ein und dasselbe Konzept unterschiedliche Begriffe hast. Das ist immer so mein Lieblingsstandardbeispiel. Nimm dir eine x-beliebige Software und frag mal oder such mal nach den Begriffen Anwender, Benutzer, Kunde, Verwender, Client, Consumer, Endkunde. Also die Liste kann man, da kannst du locker noch 10 Begriffe dranhängen. Und in jedem halbwegs komplexen Projekt wirst du mindestens 2 dieser Begriffe finden. Und wenn du dann fragst, was ist denn der Unterschied zwischen einem Anwender und einem Benutzer, dann gucken dich meistens ein paar sehr große Augenpaare an. Und es ist keiner so richtig in der Lage, dir es zu erklären. Und irgendjemand sagt dann, ich glaube, das ist dasselbe. Wo du dich dann automatisch fragst, ja, wenn es doch dasselbe ist, warum heißt das denn dann nicht gleich, sondern warum gibt es dann 2 Begriffe? Und das sind alles so Dinge, die führen halt dazu, die erschweren das Verständnis und die erschweren die Kommunikation. Und wenn dann halt noch dazu kommt, wenn dir jetzt jemand die Fachlichkeit, also eine Fachexpertin oder ein Fachexperte, die Fachlichkeit erklärt, man neigt als ITler dazu, das sofort irgendwie in ein Viereck reinzuklopfen, weil Vierecke kann man gut in relationalen Datenbanken ablegen und du kriegst die ganze Welt wunderbar in viereckigen Tabellen modelliert. Und du mappst, egal was du hörst, du mappst es automatisch sofort auf Create, Read, Update, Delete, weil das so generisch ist, dass es halt wirklich auf alles passt. Und dabei verlierst du aber einen ganz großen Teil eigentlich der Story. Und das sieht man, also sehr anschaulich finde ich immer daran, wenn man zum Beispiel Kinder hat, versuch mal ein Märchen zu erzählen, nur mit Create, Read, Update, Delete. Das wirkt, also das wirkt nach 5 Sätzen total hanebüchen. Ja, also so sinngemäß, der Wolf deletete die Prinzessin und daraufhin updatete das Königspaar den Auftragsstatus des Jägers und der Wolf zog aus, um den Wolf zu deleten und wollte die Prinzessin undelete. Und dann merkst du schon, Mist, undelete gibt's im Datenbank-Kontext nicht. Hey, wir müssen mit einem is-deleted-Flag arbeiten und wir dürfen nur ein Update. Da merkt man schon, wie hirnrissig das Ganze ist. Und wenn das schon bei sowas, in Anführungszeichen, sowas Trivialem wie einem Märchen nicht funktioniert, warum sollte das denn für komplexe Geschäftsstories, für Business-Stories funktionieren? Und da findet halt auch eine Übersetzungsleistung von Fachlichkeit in Technik statt, die nicht gut ist. Die muss natürlich irgendwann im Lauf des Projekts erbracht werden, klar, weil irgendwann musst du es ja implementieren auf irgendeine Art. Aber das sollte nicht das erste oder das zweite sein, worüber du nachdenkst, sondern man sollte erstmal viel mehr die Fachlichkeit in den Vordergrund rücken und erstmal zusehen, dass alle im Projekt Beteiligten das eigentliche Problem verstanden haben und sich eben darüber auch austauschen können.
Wie würdest du sagen, sieht da am besten so ein Prozess aus, um letztendlich diese Definition zu treffen? Also man hat erstmal diese fachliche Beschreibung eines Problems. Natürlich ist man, glaube ich, als Entwickler immer sehr schnell dabei, sich zu überlegen, wie bilde ich das letztendlich ab? Also in welche abstrakten Klassen oder abstrakten Konzepte überführe ich das? Und ich glaube, so aus der Erfahrung her dauert es dann immer, der Entwickler kommt mit irgendeinem Begriff, prägt den vielleicht erstmal. Das ist aber erstmal vielleicht auch etwas, was sag mal, alle restlichen Kollegen, Designer oder auch sag mal, die Shareholder nicht wirklich verstehen. Muss ich das erst etablieren, dass man dann eine Definition trifft, wo dann jeder weiß, ah, okay, das ist jetzt gemeint und das ist jetzt die Begrifflichkeit, die wir dafür verwenden. Oder sollte man erstmal sehr nah letztendlich an den Begriffen bleiben, die mal, von den Shareholdern letztendlich vorgegeben werden?
Also letzteres ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn es schon eine Fachsprache gibt, sich an der zu orientieren. Das zieht dann sehr schnell übrigens die lustige Frage nach sich, Fachbegriffe im Code, in welcher natürlichen Sprache schreibt man die denn hin? Sowas wie Get-Kunde sieht auch immer so ein bisschen gruselig aus, ist aber, wenn man mit Begriffen, was weiß ich, aus dem Steuerrecht zu tun hat oder aus der Versicherungsbranche oder jede hinreichend komplexe Branche, du hast keine Lust, diese Begriffe ins Englische zu übersetzen, weil das vielleicht Begriffe sind, die so speziell in der Ausgangssprache sind, die auch nur in diesem spezifischen Kontext halt vorkommen, dass jede Übersetzung eigentlich mehr hindert als nützt. Zumal diese Fachsprache ja unter den Fachexperten ohnehin schon im Gebrauch ist. Also warum davon abweichen? Das heißt natürlich, also zum einen muss man auch sagen, das gibt es nicht überall. Also wenn ich mich jetzt selber hinsetze, mir jetzt, was weiß ich, ich denke mir ein Spiel aus, was ich entwickeln möchte, dann gibt es keinen Fachexperten, den ich fragen kann, weil das wäre ja, also außer mich selber, da kann ich tatsächlich nur versuchen, indem ich halt mit Wörtern spiele, indem ich ein gewisses Sprachgefühl habe, indem ich mich mit anderen vielleicht mal drüber austausche, ein Gefühl dafür zu bekommen, was Begriffe wirklich bedeuten und mich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben. Also gerade diese Entwicklerkrankheit, wo ich mich auch selber, mache ich auch selber zu oft. Also insofern darf ich da jetzt ruhig Blaming betreiben. Also dieses, ja, das ist doch egal, wie man es nennt. Nenn's halt irgendwie. Ja, und es ist gerade nicht egal, wie man Dinge nennt. Sondern du drückst mit einem Namen ja eine Intention aus. Du verbindest damit eine bestimmte Semantik. Und das ist halt alles, in so einem Namen steckt wahnsinnig viel drin. Und darüber denkt man oft zu wenig nach.
Aber denkt man nicht manchmal auch zu viel darüber nach? Oder gibt es diesen Fall nicht? Würdest du sagen, es lohnt sich immer mehr darüber nachzudenken?
Also es gibt zwei Situationen, in denen man, glaube ich, zu viel darüber nachdenkt. Das eine ist, du drehst dich im Kreis. Du kannst dich zwischen beispielsweise zwei Begriffen nicht entscheiden. Und du findest sowohl für den einen als auch für den anderen Argumente. Und wie du es drehst und wendest, du kriegst keinen klaren Favoriten. Und bevor du jetzt quasi in der Endlosschleife landest, da ist es natürlich dann irgendwann ganz sinnvoll, vielleicht mal einen Cut zu machen und zu sagen, okay, egal, wir nehmen jetzt einfach mal den einen Begriff und gucken mal, wo der uns hinträgt. Und das ist die eine Situation. Das andere ist, dass du das Gefühl hast, du findest überhaupt keinen passenden Namen. Auch da natürlich, bevor du dich jetzt 4 Wochen lang damit beschäftigst, wie du eine Variable nennst, ist sicherlich eine gute Idee, irgendwann mal einen Schritt nach vorne zu gehen. Tendenziell würde ich aber behaupten, neigen wir Entwicklerinnen und Entwickler dazu, zu wenig und nicht zu viel drüber nachzudenken. Also ja, den Fall wird es geben, keine Frage, aber die Welt ist nicht so schwarz-weiß da draußen und wie gesagt, tendenziell lieber etwas mehr als etwas zu wenig Aufwand investieren, weil in der Praxis ist es häufig eher, dass zu wenig Aufwand betrieben wird.
Wir haben jetzt gerade viel ja über Begrifflichkeiten und Wörter gesprochen. Mhm. Würdest du das noch ein bisschen auch im erweiterten Kreis sehen, einfach schon für das Verständnis? Also sagen wir mal, ich kenne es nur von uns, wenn wir jetzt über ein Produkt reden, über ein Spiel reden oder irgendein einzelnes Feature reden oder sowas. Da habe ich nämlich auch oft den Eindruck, dass das direkt bei Entwicklern direkt immer schon kategorisiert wird in Umsetzung, ne? Wie können wir das umsetzen? Dass also auch nicht nur die Begrifflichkeiten, die dazwischen stehen, sondern tatsächlich auch, dass man aktiv versuchen sollte, das zu vermeiden, dass man direkt schon an die Umsetzung denkt, wenn man über solche Sachen diskutiert und redet?
Finde ich eine gute Sache, weil die Art und Weise, wie du etwas umsetzt, die Art und Weise, der Blickwinkel oder die Perspektive, aus der du Dinge betrachtest, das prägt dein Denken, das prägt deine Sprache, das prägt, wie du an gewisse Probleme herangehst. Und wenn du halt von vornherein quasi die Entwicklerbrille aufziehst, dann hast du halt sofort so dieses, kann man das so implementieren, kann man das so nicht implementieren? Und du denkst schon mit gewissen Leitplanken quasi über Probleme nach. Und das ist aber, um überhaupt erstmal ein grundlegendes Verständnis für das Thema zu bekommen, eigentlich erstmal zweitrangig. Also natürlich auch da wieder klar, man muss irgendwann natürlich die Frage stellen, und wie implementieren wir das jetzt? Aber das ist so, wie wenn du einem Kind Schreiben beibringst und dabei schon im Kopf hast, ja, die Sätze, die das Kind jetzt in den ersten Anläufen zu Papier bringt, die müssen aber druckbar sein, weil da muss nachher ein Buch draus entstehen. Und das ist den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Und das vermeidest du halt auf der anderen Seite auch wieder ganz gut, wenn du dich gerade in den interdisziplinären Raum begibst. Weil mit einem Designer oder mit jemandem aus dem Marketing brauchst du nicht darüber zu diskutieren, ob da jetzt das Factory-Pattern angebracht wäre oder nicht, weil das sagt denen nichts und das im positiven Sinne braucht die auch überhaupt nicht zu interessieren, weil das ist ein Implementierungsdetail.
Cool. Bevor wir jetzt vielleicht noch weiter einsteigen, dann gleich in Domain-Driven Design, vielleicht noch die Frage, was macht ihr denn bei The Native Web?
Also wie gesagt, aus der Selbstständigkeit ist dann die Unternehmensgründung draus entstanden. Wir sind auch inzwischen ein paar mehr Leute. Also ich bin nicht mehr alleine unterwegs. Wir haben uns zunächst mal auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns mit nativen Webtechnologien beschäftigen wollen. Also da kommt der Name auch her, weil das war halt vor 8 Jahren, als The Native Web gegründet wurde. Da gab es eben sowas wie Flash und Silverlight noch. Und da war tatsächlich der Gedanke hinter dem Unternehmensnamen ganz explizit zu sagen, wir glauben daran, dass HTML5, JavaScript, CSS, dass das die Plattform der Zukunft ist und eben die nativen Dinge, was Browser ohne Plugin können. Das ist das, womit wir uns beschäftigen wollen. Ich habe ja schon gesagt, ich komme sehr viel stärker aus dem Backend als aus dem Frontend und eben in Verbindung mit Node.js. Das heißt, wenn du dich mit Backend-Entwicklung beschäftigst, bist du schnell bei so Themen wie Architektur. Du bist, wenn du dich im Web- und Cloud-Umfeld bewegst, bist du schnell bei so Dingen wie skalierbare Architektur, verteilte Architektur. Da kommt dann eben CQRS und Co. mit ins Spiel. Und du brauchst natürlich, um Anwendungen, die du dann mit diesen Methodiken, mit diesen Technologien baust, um die ans Laufen zu bringen, brauchst du auch noch eine gewisse Infrastruktur, die einfach so als notwendiges Übel in Anführungszeichen sich drumherum bewegt. Meinetwegen Docker, Kubernetes, AWS. Und das sind so die Themenfelder, in denen wir unterwegs sind. Und wir machen dazu zum einen Beratung und Schulungen, also für Unternehmen, die sich eben in diesem Web- und Cloud-Umfeld sozusagen weiterbilden wollen, von wirklich den Technologien, den Sprachen, über diese Infrastrukturthemen bis hin zu den Konzepten und Methoden. Und wir entwickeln auch ein eigenes Framework, weil wir halt auch da festgestellt haben, auch da kann man das Rad immer wieder wunderbar von vorne erfinden. Und wenn jetzt ein Unternehmen feststellt, okay, für ein Projekt zum Beispiel CQRS, Event Sourcing, das wäre eine gute Idee. Man kann das from scratch bauen, es macht in den allermeisten Fällen aber nicht so wahnsinnig viel Sinn. Außer dein Kerngeschäft ist, ein CQRS und Event Sourcing Framework zu bauen. Und das ist genau das, was wir als Produkt eben anbieten. Das ist das Wolkenkit. Und das Wolkenkit ist ein Framework, was auf CQRS und Event Sourcing basiert, was du nehmen kannst, was dir quasi den technologischen Unterbau liefert, um hochskalierbare Web- und Cloud-Anwendungen auf Basis von JavaScript bzw. TypeScript zu bauen. Und was dir ermöglicht, dass du dich eben primär auf die fachliche Seite des Codes konzentrieren kannst und nicht dich wieder mit den eigentlich schon 100.000 Mal gelösten Problemen, wie gehe ich mit Authentifizierung um, wie mache ich Autorisierung, wie funktioniert Datenpersistenz, wie mache ich Reporting und so weiter. Das sind alles Themen, die sind eigentlich gelöst und das bieten wir halt quasi aus einer Hand in einem Framework an.
Dann würde ich sagen, können wir uns langsam wieder ein bisschen an die technischen Themen rantasten. Wie erklärst du das, was Domain-Driven Design ist?
Also die Zusammenfassung in zwei Sätzen ist, Domain-Driven Design ist eine Methode, damit interdisziplinär aufgestellte Teams zu einer gemeinsamen Sprache finden und eine bessere Kommunikation hinbekommen, mit dem Ziel, unterm Strich ein fachlich passenderes Ergebnis abzuliefern. Es war ein langer Satz, aber.
Du hast ja auch zwei angekündigt.
Verständlich.
Aber es war ein Satz.
Sehr gut.
Nein, also das wäre die Kurzfassung. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, was man nicht vergessen darf. Domain-Driven Design hat erstmal absolut überhaupt nichts mit Technologie zu tun. Es ist nicht irgendwie ein Framework oder es ist nicht irgendwie eine schicke Library oder sowas, sondern es ist wirklich das Verbessern der Kommunikation in einem interdisziplinären Team. Das ist, ich meine, Domain-Driven Design ist auch nicht besonders neu. Das ist so 20 plus minus Jahre alt, irgendwie sowas um den Dreh rum. Es hat sich allerdings nie so im ganz breiten Mainstream, sagen wir es mal so, durchgesetzt. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es unbequem ist. Und das ist halt aus Entwicklersicht, es ist so viel cooler, sich mit der neuen React-Version oder mit dem Flux-Kompensator 4.3 zu beschäftigen, als zu sagen, da ist, keine Ahnung, da ist ein Biologe oder da ist eine Physikerin. Ich höre mir mal an, was die über ihr Fachgebiet zu erzählen haben und ich versuche da mal mitzukommen und mal in die Tiefe da halt einzusteigen. Und man kommt dann schnell an den Punkt, wo man sich denkt, ach ja, die neue React-Version sieht vielleicht doch ganz spannend aus. Und aber das andere wäre halt eigentlich viel entscheidender. Und das ist, glaube ich, erstmal der Kern von Domain-Driven Design, dieses auf andere Menschen aus anderen Disziplinen zugehen. Und sich erstmal, im Grunde genommen geht es um Lernen jenseits des eigenen Tellerrandes. Und wenn du halt versuchst, einen Fuß in Domain-Driven Design zu bekommen, es gibt zwei große verbreitete Bücher. Das eine von Eric Evans, das ist Ursprungs, das Originalbuch. Das heißt Domain-Driven Design, Tackling Complexity at the Heart of Software. Wird aber generell nur als das Blue Book bezeichnet, weil es ein blaues Cover hat. Das andere heißt Implementing Domain-Driven Design. Es hat ein rotes Cover, dementsprechend ist es das Red Book. Überraschung. Und die beiden Bücher, das blaue mehr noch als das rote, die beschreiben Domain-Driven Design schon im Prinzip ganz gut und ganz vollständig, wirken aber teilweise sehr akademisch und sie verführen enorm dazu, die Intention mit einer Beispielimplementierung zu verwechseln. Das fällt mir immer wieder auf, weil dann so oft zum Beispiel die Frage kommt, wenn es um Domain-Driven Design geht, ja, was ist denn zum Beispiel, dann haben Leute gehört, da gibt's Entities und da gibt's Value Objects und da wird so gefragt, ja, was ist das denn und wie implementiere ich das denn? Und ja, das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann, aber das ist nicht der Kern dessen, worum es geht. Und das ist aber genau das Gleiche, wie wenn du dir zum Beispiel das Gang of Four Book zu den Design-Patterns nimmst und mal schaust, das Singleton-Pattern. Frag mal Entwickler, ob sie dir mal kurz skizzieren können, was ein Singleton ist. In 90% der Fälle kriegst du gesagt, ja, das ist eine Klasse, die hat einen Private-Konstruktor und die hat eine Static-Funktion, sowas wie GetInstance, die dann diesen, ja, okay, das ist jetzt eine objektorientierte Implementierung. Wie mache ich das denn in einer Sprache, die nicht objektorientiert arbeitet? Und dann kommt so oft, ja, dann ist die Sprache schlecht, weil die bietet mir nicht die Hilfsmittel, um dieses Pattern zu implementieren, wo du dir halt denkst, doch, du hast das Pattern nur nicht verstanden, weil du das Pattern, die Idee des Patterns mit der Implementierung verwechselt hast. Und das ist halt bei Domain-Driven Design ähnlich. Und das ist eigentlich auch, das ist so eine gewisse Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet eine Methodik, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, für eine bessere interdisziplinäre Kommunikation zu sorgen, daran scheitert, wie sie vermittelt wird.
Das war auch so mein Gefühl, als ich da mal das erste Mal das Buch gelesen habe. Das ist auch jetzt schon, glaube ich, 10 Jahre her, dass man sich erstmal nur versucht hat, wirklich diese Patterns irgendwie anzugucken, die irgendwie in seinen Arbeitsbereich irgendwie zu integrieren. Und eigentlich später ist man erst wirklich dahinter gekommen, hey, es geht ja eigentlich noch um viel mehr eigentlich bei Domain-Driven Design und auch, sagen wir mal, bei den Methodiken, die dort beschrieben werden.
Ja, und das schreckt halt leider sehr, sehr viele potenzielle Interessenten halt direkt mal ab, weil du halt das Gefühl hast, oh Gott, da gibt's jetzt so viele Patterns und die muss ich halt alle auswendig lernen, die muss ich alle kennen und dann muss ich wissen, wie die zusammenhängen. Und dabei geht's darum gar nicht, zumindest nicht im ersten Schritt. Und das ist, finde ich, eigentlich ein bisschen traurig an der ganzen Geschichte. Weil wenn du versuchst, Menschen mal auf der Ebene abzuholen, genau das, worüber wir jetzt eigentlich die ganze Zeit reden, halt einfach mal über den Tellerrand zu blicken und quasi erklär mir doch mal, was, womit du dich beschäftigst und erklär mir doch mal die Wörter, die du verwendest, damit ich dich besser verstehen kann. Da brauche ich keine Patterns für. Ja, also die helfen vielleicht nachher, um das ein bisschen strukturiert anzugehen und um das, was ich dann gehört habe, vielleicht auch in eine gewisse Form zu verpacken. Aber das ist erstmal der Kern der Sache.
Also würdest du eher sagen, dass man sozusagen sich bei Domain-Driven Design erstmal auf diese verschiedenen Ebenen konzentrieren sollte, die vielleicht in Domain-Driven Design eigentlich so proklamiert werden.
Auf jeden Fall.
Wer ist denn in der Firma verantwortlich dafür, dass Domain-Driven Design etabliert werden kann, vielleicht im ersten Schritt? Also würdest du sagen, ist das so ein Ding, das sollte von Entwicklern ausgehen, aber es ist ja eigentlich, wenn es um die interdisziplinäre Zusammenarbeit geht, müsst ihr irgendwie alle davon Wind bekommen? Also wo wäre so, wenn man jetzt denkt, okay, das ist eine gute Sache, das wollen wir irgendwie einführen in der Firma, wo wäre so der Ansatz?
Sollte es von Entwicklern getrieben werden? Ich glaube, das sind eher nicht diejenigen, die das vielleicht irgendwie dann sich auf die Fahne schreiben.
Ja, also ich würde die Gegenfrage stellen, wenn, egal, also wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Unternehmen und du hast das Gefühl, es täte gut, mehr in diese Richtung zu gehen. Warum ist das relevant, ob du jetzt in der Entwicklung oder im Marketing oder im Design oder sonst wo tätig bist? Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt die Aufgabe von Rolle oder Beruf X, sich darum zu kümmern, sondern wenn du das Gefühl hast, da läuft was falsch und Leute verstehen einander nicht, dann sei halt die Übelkrähe, die den Mund aufmacht und sagt, ey Leute, wir haben ein Problem und wie können wir damit vielleicht anders umgehen? Das ist also und das ist interessanterweise übrigens was, woran es ganz oft auch mangelt, Probleme, die ganz offen im Raum stehen, quasi der Elefant im Raum sind, einfach mal anzusprechen. Und das ist lustig und traurig gleichzeitig, wenn du in einem Meeting bist mit 20 Leuten und eine oder einer erklärt was und du weißt ganz genau, also du verstehst es nicht, was da gerade erklärt wird und du weißt ganz genau, die Leute um dich rum kapieren das auch nicht, aber keiner macht den Mund auf. Es will natürlich auch sich keiner die Blöße geben. Es ist in einem gewissen Sinne auch nachvollziehbar, warum es vielleicht schwer ist, den Mund aufzumachen. Und irgendwann gibst du dir dann einen Ruck, meldest dich so zaghaft und sagst, ich würde gerne noch mal 3 Schritte zurückgehen. Ich habe da was nicht verstanden oder mir ist da was nicht klar oder ich bin mir nicht sicher, ob ich da was verstanden habe. Und du merkst, links und rechts von dir, alle denken nur, Gott sei Dank hat endlich jemand gefragt.
Ein Aufatmen.
Ja. Und das ist im Grunde genommen, ist bei Domain-Driven Design dasselbe in grün. Also wenn du da halt siehst, das ist zu technologiegetriebene Entwicklung oder es ist zu marketinggetrieben. Im Grunde genommen in dieser Gruppe, die ja in der Regel aus mehreren Disziplinen besteht, mach den Mund auf und sprich das Thema einfach erstmal an. Also das Problem auf den Tisch bringen ist häufig viel wichtiger und eine Awareness dafür schaffen, dass Leute auch merken, da haben wir ein Problem. Das ist, finde ich, viel wichtiger, als direkt zu sagen, ah, übrigens, wenn wir jetzt Domain-Driven Design machen, können wir viel besser entwickeln, weil dann ist es nur das nächste Buzzword von
vielen. Es geht eher mehr darum, sich Gedanken zu machen und darüber nachzudenken. Das heißt, es gibt kein Muster, was man auf jeden Fall anwenden muss und das sind jetzt irgendwie neue Strukturen, die man hat, sondern es geht dabei vor allen Dingen um das Verständnis dafür, dass man miteinander reden soll.
Für mein Empfinden auf jeden Fall, ja.
Also für mich ist auch immer so, dass man sagt, weißt du, diese offene Kommunikation zu pflegen und zum anderen auch, sag mal, dieses Verständnis dann einzufordern, dass jeder sagen kann, wenn ein Komplex irgendwie zu technisch jetzt irgendwie dargestellt wurde, hey, das habe ich nicht verstanden, weil das bringt jedem, glaube ich, diese Awareness, wie du sagst, dass man versucht, das irgendwie so einfach wie möglich zu definieren, sodass auch jeder versteht und für einen selber vielleicht auch so ein bisschen greifbarer zu machen. Und dass jeder letztendlich immer diesen Anspruch hat, es für alle verständlich rüberzubringen. Was für, glaube ich, Entwickler manchmal schwierig ist, weil wir bewegen uns natürlich in so einer abstrakten Welt mit so vielen Buzzwords, die wir natürlich auch gerne verwenden und dann sich immer zu überlegen, kann jetzt der Designer in der Runde auch das verstehen, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist immer eine gute Herausforderung. Ja.
Das ist richtig. Da haben wir leider den Fluch sozusagen, dass wir uns halt mit einem super abstrakten Thema oder Themenbereich beschäftigen. Das ist teilweise halt bei den rein technischen oder bei den rein technologischen Themen sehr, sehr schwer. Aber gerade bei den fachlichen Problemen, glaube ich, funktioniert das ziemlich gut. Und das ist auch eine große Kunst, Dinge anschaulich darstellen zu können. Also wie würdest du, das ist immer so eine schöne Frage, wie würdest du ein Thema einem Fünfjährigen erklären, wo du natürlich es vereinfacht darstellen musst, logisch, aber du willst nichts Falsches erklären. Also wie erklärst du es richtig, aber einfach? Und diese Einfachheit hinzubekommen, weil dich jetzt mit irgendwelchen Formeln zuzuwerfen, das ist relativ simpel, aber das verstehen die Leute halt nicht. Und das ist, glaube ich, was, woran man arbeiten kann, woran man feilen kann und was nachher auch eben es vereinfacht, in einem Team zusammenzuarbeiten, wenn Leute dafür darauf geschult, getrimmt, wie auch immer du das nennen willst, sind.
Hm. Was würdest du jetzt sagen, sind so die wichtigsten Bestandteile eigentlich des Domain-Driven Designs? Also was sind so die einzelnen Komponenten, die man sich anschauen sollte, über die man jetzt mal reden sollte, die wichtig sind?
Das sind erstaunlich wenige. Das ist eigentlich auch eine gute Nachricht. Zunächst mal muss man sagen, man kann Domain-Driven Design wie alles. Du kannst es Bottom-Up oder Top-Down betreiben. Ich werde jetzt den Bottom-Up-Approach beschreiben. Wie immer, das gibt für beide Varianten, gibt es den jeweiligen Anwendungsfall, aber ich muss jetzt halt mich ja für eine Variante entscheiden. Und wenn du halt bottom-up vorgehst, die erste Erkenntnis ist zunächst mal, Leute, die vor einem Computer sitzen und die eine Anwendung benutzen die nicht, weil die Anwendung so geil ist, sondern weil sie ein Ziel erreichen wollen. Also auch wir als Entwickler, wir sitzen ja nicht vor Visual Studio und denken uns, wenn ich auf das File-Menü klicke, dann geht da das File-Menü auf und wenn ich nochmal draufklicke, dann geht es wieder zu. Mein Gott, ist das toll implementiert, dass ich ein Menü auf und zu machen kann. Also ja, es ist eher selten der Fall, dass man so an eine Software rangeht, sondern du benutzt die Software als Mittel zum Zweck und du hast eine Intention, du hast ein Ziel, was du verfolgst und diese eigentliche Intention, die erstmal rauszukristallisieren, das ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn man sich anguckt, wenn Benutzer irgendetwas tun, also ob das jetzt eine Zahl irgendwo eingeben ist oder ob das jetzt ein Button anklicken ist oder was auch immer, das ist quasi immer ein Auftrag an den Computer, mit etwas in einer Aktion durchzuführen, mit der ich meinem Ziel, meiner Intention ein Schrittchen näher komme. Und das kann man jetzt höflich formulieren, das ist quasi eine Bitte an den Computer oder ein Wunsch. Das kann man jetzt auch relativ hart formulieren, das ist halt ein Befehl. Und die Maschine hat halt gefälligst meinen Anweisungen zu folgen, ist aber dasselbe in grün. Und das ist der erste Grundbaustein im Domain-Driven Design, das ist das sogenannte Command, was quasi eine Benutzerintention ausdrückt. Wie das mit Computern, wenn man denen sagt, mach mal XYZ, so ist, Computer können dem Folge leisten oder halt auch nicht. Ja, also wenn ich jetzt sage, schick die E-Mail weg, dann kann das sein, dass der Computer sagt, ja, ist okay, mache ich. Kann auch sein, dass der Computer sagt, nö, mache ich nicht, weil da fehlt der Empfänger. Und egal, ob das jetzt eine positive oder eine negative Reaktion nach sich zieht, ein Command zieht immer irgendeine Reaktion nach sich. Also ansonsten ein Command zu geben, was nichts bewirkt, hat keinen Sinn, da könnte ich das Command genauso gut bleiben lassen. Und diese Reaktion, das ist ein Event oder ein Domain-Event, weil das ist ein Ding, was passiert ist. Und da ist es auch eine wesentliche Unterscheidung im Domain-Driven Design. Diese Commands, die schreibst du halt auch tatsächlich im Imperativ hin, in der Befehlsform, schließe das Fenster, versende diese E-Mail, beantrage diese Versicherungspolice. Die Events hingegen, weil das die Reaktionen sind, die passiert sind, die stehen in der Vergangenheitsform. Also diese E-Mail wurde versendet, die Versicherungspolice wurde beantragt, das Fenster wurde geschlossen und so weiter. Und bei den Commands läuft eine gewisse Logik ab, die entscheidet, ob dieses Command verarbeitet werden kann und wenn ja, wie. Die Events hingegen, das ist, weil die schon passiert sind, an denen kannst du nichts mehr drehen und nichts mehr ändern. Das heißt, wenn die einmal passiert sind, sind sie in Stein gemeißelt. Und Das ist wie, wenn du einen Kugelschreiber hinter der Hand hast und jemand sagt dir, lass den Stift fallen, das ist das Command. Und angenommen, du lässt ihn jetzt fallen, dann ist das Event, der Stift ist heruntergefallen. Und jetzt kannst du ihn natürlich wieder aufheben. Das ist quasi die Gegentransaktion, wenn du so willst. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Stift schon mal heruntergefallen ist. Und insofern, das sind so die zwei Seiten erstmal der Medaille Benutzerinteraktion. Du hast die Commands sozusagen als Auslöser und du hast die Events, die beschreiben, was passiert. Und diese beiden Dinge, die brauchen, damit sie funktionieren, gewisse Regeln, denen sie folgen, eine gewisse Logik, also Validierungslogik, halt Business Rules, um mal einen hochtrabenden Begriff zu verwenden. Und da ist die Frage, wo steckt die? Und die kann natürlich quasi Bestandteil einer Funktion sein, die das Command behandelt.
Ist aber kein Bestandteil des Commands an sich.
Ist erstmal kein Bestandteil. Das Commands ist wirklich nur die Äußerung des Wunsches, ich würde gerne XYZ machen. Und dann gibt es eine Funktion, die darauf reagiert. Das ist der Command-Handler, der dann nachher Events daraus produziert. Und dieser Command-Handler, der braucht Informationen. Manchmal, in seltenen Fällen, stecken die Informationen, die erforderlich sind, rein im Command. In der Regel wird es aber Informationen geben, die sozusagen außerhalb des Commands liegen, die vielleicht auch commandübergreifend gelten, wo sich mehrere Commands gegenseitig beeinflussen. Das heißt, ich habe sowas wie einen Zustand in meiner Anwendung. Und dieses Dreiergespann, quasi Commands, die Zustand benötigen, um zu der Entscheidung zu kommen, welche Events generiert werden, und das Auftreten von Events verändert wiederum den aktuellen Zustand. Dieses Dreiergespann, das ist ein Aggregate im Domain-Driven Design. Und das ist eine Definition eines Aggregates. Die zweite Definition eines Aggregates, da kommen dann die Entities und die Value Objects ins Spiel, von denen wir es vorhin schon mal hatten. Und die mag ich persönlich nicht besonders. Die ist A, wenig hilfreich, und die ist halt schon auf ein bestimmtes Implementierungsmodell hingetrimmt. Und das ist das, was mir daran nicht gefällt. Und zu sagen, einfach ein Aggregate ist ein State mit Commands, und Events, die diesen State irgendwie beeinflussen und von dem abhängen. Und da mache ich einen Kringel drum, weil das quasi fachlich logisch in sich zusammengehörig ist. Das finde ich um Welten anschaulicher und auch zielführender, um erstmal drüber nachzudenken, ohne schon in Klassen, Objekten, Identität und Mutability. Das ist mir schon viel zu technisch. Und ja, darüber muss man natürlich auch irgendwann nachdenken, aber halt, ja, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, halt nicht den zweiten Schritt vorm ersten machen. Und insofern mag ich diese Definition von Aggregate viel, viel lieber. Und im Endeffekt haben wir jetzt halt Commands, wir haben Events, wir haben den State. Die drei zusammen bilden das Aggregate. Und Aggregates, die haben einen Namen. Jetzt Urlaub könnte zum Beispiel ein Aggregate sein. Jetzt haben wir ja vorhin schon, als wir über Urlaub kurz mal gesprochen haben, festgestellt, dass der Begriff Urlaub je nach Perspektive sozusagen eine andere Bedeutung haben kann. Das heißt, ich habe üblicherweise Begriffe in einem bestimmten Kontext. Und das ist das nächste Konzept, was in Domain-Driven Design dazukommt, der sogenannte Bounded Context, der quasi eine Reihe von Aggregates, auf die jemand eine gemeinsame Perspektive hat, die sozusagen abgrenzen von einer Reihe von anderen Aggregates, auf die jemand anderes draufschaut, was eine andere Bedeutung hat. Und dann kann es das Wort Urlaub durchaus in zwei Kontexten geben, nämlich einmal in dem persönlichen Kontext, wo es um Wohlfühlen und Entspannung geht, und einmal in dem Kontext HR und vielleicht noch ein drittes Mal in dem Kontext Team- und Vertretungsregelung. Und dann habe ich das nämlich ganz klar getrennt. Und dann ist es auch okay, dass ich dasselbe Wort in unterschiedlichen Bedeutungen habe. Aber ich kann es explizit machen, weil ich sagen kann, ich rede jetzt über Urlaub im Kontext HR zum Beispiel. Und wenn man das mal und diese Kontexte, die definieren quasi Sprachgrenzen. Innerhalb von denen muss es eine eindeutig definierte Sprache geben. Das ist dann die sogenannte Ubiquitous Language. Und diese Ubiquitous Language, die ist halt, wie gesagt, eindeutig, aber halt nur innerhalb des Kontexts. Und ein anderer Kontext, da kann sich das Vokabular durchaus überschneiden, aber es ist eben durch die Kontextgrenzen sozusagen getrennt. Und wenn man diese fünf Dinge, sind es glaube ich jetzt gewesen, Commands, Events, State, Aggregate und Context, wenn man diese fünf Dinge mal verstanden hat, dann hat man 80% dessen, was man für sinnvolles Anwenden von DDD schon mal braucht. Ja, da gibt es noch 5000 weitere Dinge, aber die sind A, größtenteils sehr, sehr technisch und sehr implementierungsorientiert. Und das sind vielleicht nicht die Dinge, die ich mit anderen Disziplinen unbedingt diskutieren muss. Und insofern ist das für mich persönlich der Kern erstmal von Domain-Driven Design.
Ja, finde ich eine sehr gute Definition, das darauf zu beschränken, weil würde ich eh nicht sehen. Und eigentlich ist ja dann dieser bauende Kontext auch oftmals letztendlich das, was man als Domain bezeichnet. Also oder Domain würdest du wirklich noch darüber sehen und sagen, alles letztendlich, was sich über verschiedene Bounded-Kontexte spannt, ist eigentlich die Domain. Die Domain ist auch wirklich dein Spiel, deine Software, die du entwickelst.
Ja, also Domain würde ich tatsächlich nochmal oben drüber sehen. Das heißt, eine Domain kannst du, also die Domain ist quasi gleichzusetzen mit dem fachlichen Thema, was innerhalb einer Anwendung umgesetzt wird. Und dieses fachliche Thema kannst du natürlich aus verschiedenen Perspektiven sehen. Insofern hast du dann mehrere Kontexte innerhalb einer Domain. Die sind nicht alle gleich wichtig und so, ne? Aber prinzipiell kann es durchaus innerhalb einer Domain mehrere Kontexte geben.
Super Definition. Ich glaube, wir sagen immer zu diesem Bounded-Kontext eigentlich Domain in unserem täglichen Entwicklungsgebrauch, dass wir sagen, das sind einfach eine Software mit verschiedenen Domains. Also oftmals haben wir diese Feature-Domains auch, weil es halt einzelne Features so abgrenzt.
Da kommt jetzt noch eine, ich sag ja, Domain-Driven Design scheitert so ein bisschen am eigenen Ansatz. Da kommt noch eine Kleinigkeit hinzu, ich finde sie sehr unglücklich entworfen im Domain-Driven Design. Und zwar ist zunächst mal das eigentliche Themengebiet deiner Anwendung, das ist die Domain. So, und jetzt kannst du über diese Domain, die existiert ja zunächst mal in der realen Welt, das heißt, das ist der sogenannte Problem Space, der da draußen sich irgendwo befindet. Und was du haben möchtest, ist, weil du nicht die Realität im Computer 1:1 abbilden kannst, weil das zu komplex wäre, was du haben möchtest, ist ein Modell, was die Realität irgendwie widerspiegelt. Das ist der Solution Space. Und der Begriff Bounded Context ist ein Begriff aus dem Solution Space. Innerhalb des Problem Spaces, also wenn wir über Real World Domains sozusagen sprechen, da geht man durchaus hin und sagt, man kann diese Domain nochmal zergliedern in Subdomains, wo es wiederum eine Kerndomain gibt, das ist die Core-Domain, dann gibt es noch Supporting-Domains, die können dann wiederum auch generic, also generisch und wiederverwendbar sein. Dann hast du Generic-Supporting-Domains und so weiter. Und insofern ist der Begriff Domain da halt leider für viele verschiedene Dinge im Umlauf, zwar jeweils geprefixed, aber das geht so im Eifer des Gefechts halt manchmal auch unter. Und dann hast du halt Domain, ja, das ist auch eine Domain und das ist eine Domain. Und okay, dann haben wir halt ganz viele Domains. Ja, und am Ende weiß keiner mehr so genau, was du jetzt eigentlich gemeint hast. Und insofern kann das schon sein, dass das, was ich jetzt als Bounded Context beschrieben habe, dass ihr das bei euch als Domain bezeichnet, was eigentlich vielleicht, je nachdem, ob man über den Problem oder den Solution Space redet, das sind vielleicht manchmal einfach zwei Blickrichtungen auf dasselbe Ding, nur je nachdem, ob man von links oder von rechts drauf schaut, nennt man es anders.
Ich glaube, solche Begrifflichkeiten etablieren sich auch, weil manchmal verwendet man sie dann nach der Zeit einfach falsch. Aber es ist gut zu wissen, weißt du, dass eigentlich das sozusagen im Solution Space der richtige Begriff dafür ist.
Also ja, das ist natürlich sinnvoll, irgendwo Dinge klar definieren zu können. Ich meine, das ist ja auch gerade die Intention von Domain-Driven Design. An der Stelle möchte ich mich aber viel lieber mit dir über das Thema deiner Anwendung unterhalten, als jetzt 27 verschiedene Arten von Domains und Subdomains und sonstigen Domain-Typen zu definieren. Man kann halt auch aus allem quasi eine Wissenschaft machen. Ob das dann noch zielführend ist, sei mal dahingestellt.
Ein bisschen hadere ich noch so ein bisschen mit der, wie man diesen bounded Kontext definiert oder ob das einfach erstmal komplett frei ist, weil sie ja schon irgendwie in einer gewissen Abhängigkeit zueinander sind oder zumindest in dem Beispiel mit dem Urlaub ist es ja so. Also wie viel gehört zu diesem Kontext, dass man ihn beschreiben kann, sind auch die Teile, die da drin stecken, sozusagen Teil des Kontextes, dann aber wahrscheinlich nicht, weil sie sind ja irgendwie eigens definiert. Da bin ich in meiner Vorstellung noch nicht so hundertprozentig abgeholt, dass ich mir das ganz klar vorstellen kann.
Also prinzipiell hilft vielleicht, sich nochmal vor Augen zu führen, Der Sinn des Kontextes ist zunächst mal nur, eine Sprachgrenze einzuführen. Das heißt, solange du keine sprachlichen Überschneidungen oder Konflikte hast, gibt es erstmal keinen direkten Grund, einen Kontext einzuführen. Wenn du jetzt natürlich feststellst, du hast innerhalb deiner Anwendung zwei Bereiche. Das ist manchmal schwer, darüber zu sprechen, ohne ein Wort zu verwenden, was schon irgendwie vorbelegt ist. Sagen wir mal, du hast innerhalb deiner Anwendung zwei Bereiche und auch wenn die sich sprachlich nicht überschneiden, hast du aber das Gefühl, dass das eigentlich zwei verschiedene Dinge sind. Dann ist das zum Beispiel auch sowas, was darauf hindeutet, dass dazwischen vielleicht eine Kontextgrenze verlaufen sollte. Ein ganz klares Indiz ist aber, wie gesagt, wenn du sprachliche Konflikte bekommst, dass du halt zwei Leute fragst, beide sagen dir, ja, den Begriff gibt's bei uns, aber sie definieren ihn halt völlig unterschiedlich. Und dann willst du nicht hingehen und den Begriff umbenennen sozusagen, weil damit würdest du die Fachsprache von einer der beiden Personen quasi verbiegen, was du nicht willst. Sondern dann muss man halt ganz klar sagen, okay, der eine redet halt über X in dem und dem Kontext und die andere redet über X in jenem Kontext. Und das ist auch okay so.
Weil wir natürlich jetzt immer diese groben Komponenten besprochen haben, kommt man, glaube ich, dann relativ schnell letztendlich zu so einem Thema wie Event Sourcing, was sich daran so ein bisschen anschließt, wo man versucht letztendlich das abzubilden. Und ich glaube, wir haben eigentlich in der Praxis sehr oft eigentlich dieses Problem, was du Sammer auch sehr schön beschreibst, dass man manchmal letztendlich etwas modelliert und eigentlich immer nur diese Zustände irgendwie versucht abzubilden und irgendwann zu dem Punkt kommt, zu sagen, hey, aber wie ist dieser Zustand eigentlich entstanden? Und dass das dann eigentlich oftmals nicht mehr nachvollziehbar ist und Event Sourcing einem natürlich helfen kann, eigentlich sich die Tür da offen zu lassen und zu sagen, hey, mit diesem Ansatz kann ich alle Vorgänge, die irgendwie als Prozess in meiner Applikation stattgefunden haben, irgendwie nachvollziehen. Und kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, eigentlich was Event Sourcing da bedeutet?
Ein Satz vorneweg, es ist total lustig, dass, ich meine, ist klar, was auch durch den Titel der heutigen Folge ja schon quasi vorgegeben, dass wir auch über Event Sourcing reden würden, aber weil du eben sagtest, man kommt dann über kurz oder lang auch zu Event Sourcing, das ist immer ganz amüsant, weil du diese drei Begriffe CQRS und Event Sourcing und Domain Driven Design, die werden immer so in einen Topf geworfen und dann Deckel drauf. Ja? Und das ist irgendwie so alles, nicht unbedingt eins, aber es gehört alles irgendwie zusammen. Und das Lustige ist, das tut es überhaupt nicht. Also du kannst wunderbar Domain-Driven Design betreiben, ohne dich jemals mit CQRS oder Event Sourcing beschäftigt zu haben oder umgekehrt. Die passen nur zufälligerweise halt extrem gut zusammen. Jetzt vergessen wir mal ganz kurz alles, was wir gerade über Domain-Driven Design gesagt haben. Event Sourcing ist erstmal nur ein Pattern, wie du Daten speicherst. Lustigerweise eigentlich jeder kennt Event Sourcing aus dem Alltag, nur vielen ist nicht bewusst, dass es Event Sourcing heißt. Die grundlegende Idee ist, ich habe vorhin schon mal erwähnt, wir haben bei Datenbanken haben wir vier Aktionen, Create, Read, Update, Delete. Und die grundlegende Idee ist die Erkenntnis, ein Create oder ein Insert zu machen, ist relativ harmlos. Also damit fügst du keinen Schaden hinzu, weil du erschaffst ja sozusagen neue Informationen. Ein Read ist auch unproblematisch, weil Daten zu lesen, damit tust du auch niemandem weh. Wir haben vorhin bei dem Beispiel mit dem Märchen, haben wir schon festgestellt, Delete könnte unter Umständen doof sein, weil du kannst kein Undelete machen. Also brauchst du sowas wie ein Is-Deleted-Flag oder ein Attribut. Und bei Delete liegt es auf der Hand. Delete ist halt irgendwie unglücklich, weil du zerstörst halt tatsächlich Daten. Und wenn du etwas gelöscht hast, ist es danach weg. Update kommt einem im ersten Augenblick nicht so kritisch vor. Wenn man länger drüber nachdenkt, stellt man fest, Update ist eigentlich genauso schlimm, weil auch Update zerstört Daten, nämlich die Daten, die halt vorher da waren. Und kennt, glaube ich, jede Entwicklerin und jeder Entwickler diese Situation. Du sollst irgendeine Anwendung bauen, du machst ein Datenbankdesign dafür, das Ding läuft eine Weile und dann kommt deine Product Ownerin oder dein Product Owner und sagt, ey, die und die Auswertung wäre noch total cool. Und dein einziger Gedanke ist nur, hättest du das nicht 6 Monate vorher sagen können, dann hätten wir die Datenbank anders designt. Und was macht man dann? Also ganz triviales Beispiel, du hast eine Tabelle, da speicherst du Benutzernamen, Kennwörter drin. Und jetzt kommt irgendwann der Wunsch, ja, wir würden gerne sicherstellen oder wir wollen gerne wissen, wann ist denn das Passwort zum letzten Mal geändert worden. Ja, okay. Dann führen wir halt ein Updated-Add-Feld ein. So, dann lässt du das eine Weile laufen. Dann kommt der erste Benutzer auf die Idee, er möchte seinen Benutzernamen ändern. Jetzt willst du aber auch wissen, wann ist der Benutzernamen das letzte Mal geändert. Also hast du ein Updated-Add und ein Updated-Add-2. Ne, weil Updated-Add-Username war leider zu lang. So lang dürfen die Feldnamen in der Datenbank nicht sein. Also hast du ein Updated-Add-2. Und natürlich geht dann in dem Moment niemand hin und benennt das ursprüngliche Feld Updated-Add-1, weil das wäre ja unnötiger Aufwand. Also bleibt es bei Updated-Add und Updated-Add-2. Dann kommt irgendwann jemand auf die Idee und sagt, ja, wir würden gerne die letzten 3 Male wissen, wann das Passwort geändert wurde. Okay, jetzt ist Updated-Add-2 schon belegt. Also haben wir Updated-Add, Updated-Add-3 und Updated-Add-4 für das Passwort und Updated-Add-2 für den Benutzernamen und so weiter. Und jeder, der jetzt mit irgendeiner Spezialanforderung kommt, der bläht das Tabellenschema auf. Und egal, ob dich das interessiert oder nicht, du hast diesen ganzen Kram, jedes Mal musst du ihn mitladen, du musst dich aktiv damit auseinandersetzen, was du damit machen willst. Und ganz furchtbar ist dann halt sowas, wenn dann jemand auf die Idee, und das ist kein Witz, das habe ich in einem Projekt tatsächlich mal gehabt. Ganz schlimm ist, wenn dann jemand auf die Idee kommt, quasi schon mal proaktiv zu werden. Und ich hatte
alles zu berücksichtigen, was eventuell
hatte eine Tabelle, die hatte ohne Witz 400 Spalten und die hießen Value 1 bis Value 400. Und dann hattest du halt so Sachen wie, wenn in Value 97 ein F steht, dann steht in Value 46 die E-Mail-Adresse. Was jetzt ein F mit E-Mail, kann dir keiner erklären. Ja, was in Spalte 46 drin steht, wenn in 97 kein F steht, konnte dir auch keiner erklären. Was sich derjenige, der das gebaut hat, dabei gedacht hat, kann dir auch keiner sagen. Und derjenige ist natürlich auch nicht mehr da. Und ja, du hast eine 500 Seiten lange Dokumentation, die allerdings auch nur zur Hälfte korrekt ist. Und im Zweifelsfall änderst du daran nicht, sondern fügst halt noch eine Spalte hinzu. Die 327 ist, glaube ich, noch frei. Ja, die 315 eigentlich, also die sieht so aus, aber die ist reserved. Aber wofür, wissen wir auch nicht. Und das ist also ein ganz großes Problem. Und gerade wenn du halt Anwendungen hast, wo du vielleicht, wo der Betreiber zum Beispiel mehrere Filialen hat. Oder wir haben das Beispiel bei einem unserer Kunden, die haben 38 Landesvertretungen. Und jede dieser Landesvertretungen hat denselben Datenbedarf, so zu 90%, plus ein paar individuelle Sonderfälle, was sie gerne noch mit abgebildet haben wollen würden. Und wenn du das, und so haben sie es bisher gemacht, wenn du das halt in ein einziges großes Tabellenschema reinklopfst, dann bläht das Schema enorm auf. Und die Kolleginnen und Kollegen in Dänemark müssen sich mit den Feldern von denen aus Japan rumschlagen, wo sie überhaupt nicht wissen, wofür die gut sein sollen oder wie die gepflegt werden oder was man damit anstellen soll. Und du musst halt für alle überall alles mitschleifen. Wenn dann jemand kommt mit einem Report, wo du nicht weißt, oh ja, den können wir bisher nicht auswerten, weil dafür gibt es kein Feld, hast du ein Problem. Dann baust du es halt ein, wartest wieder 6 Monate und hoffst nach 6 Monaten, dass du jetzt die Antwort auf die Frage geben kannst, die du hoffentlich richtig verstanden hattest und dass jetzt die Fragestellung überhaupt noch relevant ist. Und das ist eigentlich für alle Seiten super unbefriedigend. Und die Idee beim Event Sourcing, um jetzt da den Bogen hin zurückzubekommen, die Idee beim Event Sourcing ist zu sagen, wenn wir uns doch einig sind, dass Update eigentlich eine blöde Idee ist und dass Delete eigentlich eine blöde Idee ist, ja, warum machen wir es denn dann? Also du könntest ja hingehen, statt den Status Quo zu speichern und den regelmäßig zu aktualisieren, speicher doch statt dem Status Quo die Schrittchen, die dahin geführt haben, dass wir heute den Status Quo haben. Quasi das, und weil ich eben sagte, jeder kennt das aus dem Alltag, quasi das, was deine Bank mit einem Girokonto macht, wo ja auch die Bank sich merkt, okay, dann und dann wurde das Konto eröffnet, dann ist Gehalt eingegangen, dann ist die Miete abgebucht worden, dann bist du essen gegangen, dann hast du Lotto gespielt, dann hast du was im Lotto gewonnen und so weiter. Und egal, was du machst, es wird immer nur ein neuer Eintrag hinzugefügt und in der Vergangenheit wird nicht mehr drin rumgeschrieben, weder löschen noch ändern. Und das siehst du auch an sowas, wenn du eine Überweisung tätigst und du vertippst dich bei der IBAN, also ist etwas unwahrscheinlicher geworden als früher mit Bankleitzahl-Kontonummer, aber als Beispiel, dass die Überweisung wird trotzdem erstmal versucht auszuführen, das Geld wird von deinem Konto abgebucht. Und wenn die Bank dann feststellt, dass diese Überweisung nicht funktioniert hat, dann wird ja nicht diese Abbuchung rückgängig gemacht. Was ja heißen würde, den Kontoauszug, den sie dir schon ausgedruckt haben, der müsste jetzt als ungültig markiert werden und du müsstest einen korrigierenden Kontoauszug geschickt bekommen. Nee, stattdessen wird einfach eine Gegentransaktion gemacht, die auch wieder als neuer Eintrag auftaucht und damit ist der Effekt ausgeglichen. Und das ist genau das, was ich vorhin, als wir über die Events gesprochen haben, wo ich sagte, Events sind Dinge, die passiert sind, die nicht mehr änderbar sind und die nicht mehr rückgängig machbar sind, solange du keine Zeitmaschine hast. Genau diese Dinge sammeln wir und merken uns quasi, das und das und das und das und das und das und das ist passiert und damit sind wir jetzt bis zum heutigen Tag zu dem und dem Stand gekommen. Und wenn du jetzt wissen willst, wie ist der heutige Stand, dann spulst du halt alle Events nochmal von Anfang an bis jetzt ab und dann kommst du wieder beim heutigen Stand raus.
Ja, ist natürlich auch so, dass es natürlich immer weiter wächst und gerade bei großen Datenbeständen kann es natürlich sehr viel Information kommen. Wolltest du gerade drauf eingehen?
Ja, da komme ich gleich drauf. Erstmal ein ganz großer Vorteil davon ist, dass wenn du nicht den Stand von heute wissen willst, sondern den Stand von vor 3 Wochen, ja, dann spul halt alle Events ab von Anfang an bis halt vor 3 Wochen. Und du kannst jeden x-beliebigen Zustand aus der Vergangenheit exakt wiederherstellen. Dieser Vorgang, dieses Abspulen nennt sich Replay. Also um jetzt nicht immer von Abspulen reden zu müssen, also es ist ein Replay. Und diesen Replay kannst du halt bis zu einem x-beliebigen Punkt in der Zeit machen. Du kannst zum Beispiel auch so Was-wäre-wenn-Spielchen treiben. Angenommen, du hättest nie Lotto gespielt, dann hättest du ja auch nie im Lotto gewonnen. Das heißt, wie würde denn dein Kontostand heute aussehen, wenn wir ein Replay machen, aber einfach mal alle Events, die mit Lotto zu tun haben, mal außen vor lassen? Wir können, hey, endlich mal ein positiver Anwendungsfall für alternative Fakten und alternative Realitäten. Wir können quasi die Dinge, die passiert sind, im Nachhinein anders interpretieren. Und wenn du diese einzelnen Deltas sozusagen speicherst und die halt semantisch sinnvoller benennst als nur updated, 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 sondern dem halt wirklich sinnvolle Namen gibst, dann kannst du aus dem Stegreif jede Menge Fragen beantworten, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie gestellt werden könnten morgen. Fängt an bei, wie viele Tage vergehen eigentlich, nachdem du dein Gehalt bekommen hast, bevor du das erste Mal essen gehst? Wie viel Prozent deines Gehalts gibst du im Monat für Glücksspiel aus? Wie viel Prozent unserer Kunden haben eine Mietwohnung? Weil bei denen, die keine haben, wird offensichtlich keine Miete abgebucht. Wie viel Prozent unserer Kunden kündigen, nachdem sie innerhalb eines Zeitraums von 8 Wochen vorher umgezogen sind in ein bestimmtes Postleitzahlengebiet und so weiter und so fort. Und du kannst, also da sind der Fantasie eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Und das ist das, was an Event Sourcing so extrem cool ist, dass du halt nachvollziehen kannst, wie du zu einem bestimmten Stand gekommen bist. Du kannst den Stand von jedem x-beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit neu interpretieren sozusagen und neu auswerten. Und du kannst halt 5 Milliarden Fragen beantworten aus dem Stegreif, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie jemand stellen wird. Das ist das, was an Event Sourcing absolut traumhaft ist.
Und so dieses Replay, das würde man dann auf jeden Fall codeseitig machen. Das ist ja nichts, was du rein datenbankenseitig machst, sondern musst sozusagen, du speicherst einfach die rohen Events in irgendeinem Format letztendlich so in der Datenbank und spielst das sozusagen, du lädst diese Events und spielst sie im Code dann ab.
Ganz genau. Und jetzt genau das, was du eben davor angesprochen hattest, mit das wächst halt immer weiter, also jetzt habe ich das in einem sehr, sehr, sehr positiven Licht gerade dargestellt. Wo viel Licht ist, ist natürlich auch immer ein gewisser Schatten. Und Event Sourcing hat leider auch 2/3 Probleme. Erstes Problem, das Ding wächst immer weiter. Das heißt, der Speicherplatzbedarf wird immer, immer größer. Dem würde ich erstmal entgegnen, Speicherplatz kostet im 21. Jahrhundert eigentlich nichts mehr. Wenn du wirklich ein System, was du erstmal haben musst, wenn du wirklich ein System hast, was jetzt petabyteweise Daten generiert, ja, dann kann man mal drüber nachdenken, wie man das vielleicht optimieren kann, aber für 99 von 100 Fällen ist das völlig irrelevant, weil ob deine Datenbank jetzt 50 Gigabyte groß ist oder 200 Gigabyte, das ist für eine moderne Datenbank uninteressant. Also das, ja, vielleicht nicht uninteressant, aber das ist beides eine definitiv machbare Größe.
Je nachdem, wie viele IOPS du brauchst natürlich, um dann irgendwie schnelle Schreibzugriffe zu erlauben, ist natürlich schon ein entsprechender Faktor, aber trotzdem. Ja.
Es ist erstmal was, was managebar ist. Punkt 2, je mehr Events natürlich dazukommen, desto länger dauert so ein Replay. Das heißt, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Also böse gesagt, je erfolgreicher mein System ist, desto schneller wird es langsam. Und dem kann man ganz gut entgegenwirken. Da gibt es einen sehr simplen Workaround. Die Grundidee ist, dadurch, dass wir ja niemals ein Update machen und dadurch, dass wir ja niemals ein Delete machen, heißt das ja, wenn wir einen Replay, meinetwegen der ersten 500 Events machen, dann kommen wir zu einem bestimmten Ergebnis. Wenn wir den gleichen Replay nochmal machen, der ersten 500 Events, wird dasselbe Ergebnis wieder rauskommen. Das ist unabhängig davon, ob dahinter kein Event mehr kommt, ob danach noch ein Event kommt oder ob danach 1 Milliarde Events kommt. Das heißt, die Idee ist, einfach regelmäßig quasi solche Zwischen, quasi die Ergebnisse von Replays als Zwischenergebnisse zu speichern, sogenannte Snapshots, sodass du, wenn du jetzt zum Beispiel den Ist-Zustand haben willst, nicht mehr ganz vorne anfangen musst und jetzt 1 Milliarde Events durchspielen musst, sondern dass du einfach beim letzten Snapshot anfängst. Und wenn du den alle 500 Events schreibst, dann musst du halt im dümmsten Fall 499 Events nur noch replayen. Das heißt, du kommst von einer Kurve, die zunächst mal linear wächst, kommst du zu einer Kurve, die wie so ein Sägezahn aussieht. Und die Höhe des Sägezahns hast du halt wunderbar in der Hand, einfach mit der Entscheidung, wie oft schreibe ich denn so einen Snapshot? Und damit kriegst du das Problem wunderbar in den Griff. Und Snapshots sind übrigens auch das probate Mittel, wenn du irgendwann sagst, okay, die Datenmenge wächst mir jetzt wirklich über den Kopf, dann kannst du auch den Anfang sozusagen des Event Stores, also Event Store ist eine Datenbank, die nach diesem Verfahren arbeitet, kannst du auch den Anfang des Event Stores sozusagen rausnehmen, irgendwo archivieren. Dann kannst du darauf natürlich nicht mehr so ohne weiteres für eine Analyse zugreifen, aber du kannst den Ist-Zustand immer noch anhand der Snapshots berechnen und dann hast du halt nicht mehr die letzten 100 Jahre in deinem Event Store, sondern halt nur die letzten 12 Monate. Wird für viele von den Standardanwendungsfällen aber auch ausreichend sein und damit kriegst du das Problem insofern auch. Also Snapshots sind da ein wunderbares Mittel, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Deutlich schwieriger, das ist eigentlich das eigentliche Problem bei Event Sourcing. Ich habe es ja eben so ein bisschen als den feuchten Traum eines jeden Datenanalysten oder Big Data Fans beschrieben. Das Gegenteil davon ist natürlich die DSGVO. Ein System, was konzeptbedingt darauf ausgelegt ist, dass du niemals etwas änderst und niemals etwas löscht, hat naturgegeben ein Problem mit dem Recht auf Vergessen. So, das heißt, wenn jetzt dein Kunde oder deine Kundin zu dir kommt und sagt, hey, ich würde gerne, dass du meine personenbezogenen Daten löschst, und du sagst dann, ja, das würden wir ja gerne tun, geht aber nicht, weil Event Sourcing ist ungünstig. Und das heißt, da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Da gibt es verschiedene Ansätze für. Du kannst hingehen, kannst die personenbezogenen Daten gar nicht erst im Event Store speichern, sondern in einem ausgelagerten Drittsystem sozusagen. Oder Zweitsystem, besser gesagt. Und kannst quasi aus den Events immer nur den Bezug zu diesem externen System herstellen. Und wenn die Daten gelöscht werden sollen, löschst du sie in diesem externen System und dann hast du halt im Event Store einen Verweis drin auf etwas, was es nicht länger gibt. Muss deine Anwendung halt mit zurechtkommen. So, das ist eine Möglichkeit, was man machen kann. Du kannst auch natürlich hingehen und sagen, okay, wenn jetzt bestimmte Daten aus dem Event Store gelöscht werden sollen, dann machen wir tatsächlich einen Rewrite des Event Stores. Wir machen quasi einen Replay über alles und lassen bei diesem Replay gewisse Events unter den Tisch fallen. Ja, und dann hast du halt quasi einen neuen Event-Store aufgebaut, der fast alle Daten des ursprünglichen enthält, ist auch eine Variante. Gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten, hängt unterm Strich davon ab, wie sensibel die Daten sind, die du da hast. Also, dass du bei medizinischen Daten vielleicht einen anderen Aufwand betreiben musst, die abzusichern oder solltest, als wenn du deinen lokalen Kanarienvogelzüchterverein managst, liegt irgendwie auf der Hand. DSGVO, klar, gilt für beides, aber es gibt trotzdem einen gewissen Unterschied in der Qualität dieser Daten. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem, wie du damit halt umgehst. Und was da in dem Zusammenhang oft noch genannt wird, auch als Problem, dem würde ich mich nicht so ganz anschließen, ist das Versionieren von Events, weil du ja, wenn sich an so einem Event, wenn du irgendwann die Erkenntnis hast, in dem Event fehlen Daten und ab sofort schreiben wir diese Daten mit in das Event rein, jetzt hast du auf einmal quasi zwei Varianten ein und desselben Events. Damit muss deine Anwendung natürlich auch wieder umgehen können.
Beim Replay das einfach interpretieren zu können, das alte.
Genau, mhm. Ja. Und das ist natürlich ungünstig, wenn du irgendwann eine dritte, vierte, fünfte Version hast. Auch da gibt es Wege, wie man damit umgehen kann, indem man eine Event-Store-Migration macht, indem man mit einem Adapter-Pattern arbeitet, wo die Events beim Laden migriert werden, dass du halt sagst, wir versionieren gar nicht erst, sondern man versioniert ja nicht, weil es jetzt so lustig ist, eine zweite Version zu haben, sondern es gibt ja wahrscheinlich einen fachlichen Grund, warum wir diese Informationen jetzt auf einmal brauchen. Also sollte man das Ding vielleicht von vornherein auch anders nennen und gar nicht erst so tun, als wären das zwei Versionen ein und desselben Events. Ist auch ein großes Thema für sich, aber das sind so die Dinge, auf die man sich einstellen muss, wenn man sich mit Event Sourcing beschäftigt, wo man Zeit drauf verwenden wird. Sind andere Probleme als bei klassischer relationaler Datenspeicherung. Du hast andere Vorteile, du hast andere Nachteile. Also ich will gar nicht sagen, dass Event Sourcing unbedingt besser ist. Es ist anders. Es hat halt andere Probleme und dafür auch andere Qualitäten.
Es gibt natürlich, sag mal, so in der klassischen Programmierung oder Architektur natürlich dann noch Ansätze, wie man sowas dann irgendwie abbilden könnte über Transaction Logs, aber was ja eigentlich nichts anderes ist als so ein Event Store, der solche Daten natürlich dann einfach aufnimmt.
Das stimmt. Und weil ich eben sagte, Domain-Driven Design kann man wunderbar ohne Event Sourcing machen und umgekehrt. Das zeigt sich daran, glaube ich, auch ganz schön, weil wir haben uns eine ganze Weile über Domain-Driven Design unterhalten, wo wir noch gar nicht wussten, was Event-Sourcing ist. Und die Tatsache, dass wir in so einem Event-Store halt Dinge speichern, die passiert sind, das heißt ja nicht, dass das Dinge sind, die durch eine vorangegangene Modellierung mit Domain-Driven Design entstanden sein müssen. Wenn ich, ganz doofes Beispiel, wenn ich mir von einem IoT-Sensor die Raumtemperatur auslesen lasse und einfach alle 10 Sekunden speichere, der Sensor hat die und die Temperatur gemessen, dann ist das ein Event, weil das ist etwas, was stattgefunden hat und was so auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Dann mache ich Event Sourcing, das hat aber absolut nichts mit Domain-Driven Design zu tun. Es passt halt nur zufälligerweise ganz gut zusammen, weil dadurch, dass beim Domain-Driven Design durch die Verarbeitung der Commands ja Events entstehen, kann ich diese Events natürlich in dem Event-Store sammeln und habe dann halt quasi meine Business-Historie in lauter Events, die ich dann auswerten kann, was natürlich aus Geschäftssicht super spannend sein kann, weil ich eben diese Daten reinterpretieren kann im Nachhinein und dann gucken kann, was finde ich denn über diese Daten quasi über mein eigenes Business raus. Quasi Business Insights generieren, sozusagen.
Und eigentlich ist es in dem Fall so, dass du sagst, du hältst diesen Zustand eigentlich gar nicht weiter vor. Also den aktuellen Zustand, der ist nirgendwo direkt verfügbar, sondern du musst eigentlich jedes Mal über von einem Snapshot aus die ganzen Events letztendlich auf den aktuellen Zustand kommen. Oder würdest du sagen, wenn man darüber hinausgeht, natürlich für echte Anwendung, ist das eine Quelle, wo erstmal, sagen wir, alle Informationen einfließen und die man natürlich sehr gut nutzen kann, um halt genau solche Fragestellungen dann zu beantworten. Aber ich habe darüber hinaus natürlich auch die Notwendigkeit, schnell verfügbar irgendwie den aktuellen Stand irgendwie vorzuhalten.
Da schließt sich jetzt im Grunde genommen der Kreis zu CQRS, weil rein im Event Sourcing ist das erstmal nicht vorgesehen. Also außer du schreibst halt nach jedem Event einen Snapshot, dann hast du ja quasi den Ist-Zustand verfügbar, aber das konterkariert natürlich den Sinn von Snapshots so ein bisschen. Genau, und jetzt kommt CQRS ins Spiel. Und CQRS, hatten wir ja am Anfang schon gesagt, ist die Trennung von Schreiben und Lesen. Es ist ein Architekturmuster. Auch das ist erstmal wieder losgelöst von Domain-Driven Design und Event Sourcing. Die grundlegende Idee bei CQRS ist, normalerweise hast du einen Client, der greift auf irgendeine API zu oder auf einen Server, der greift auf irgendeine Datenbank zu und macht halt irgendwas damit. Und die Grundidee oder eine der beiden Grundideen bei CQRS ist erstmal, es gibt nicht eine API, sondern es gibt zwei APIs. Und an die eine schickst du Commands, also Dinge, die in deinem System etwas bewirken, etwas verändern sollen. Und die andere API, an die schickst du Queries. Das heißt, wenn dich interessiert, wie ist denn der aktuelle Zustand meines Systems? Und die Kernaussage von CQRS ist erstmal nur, stell sicher, dass jede Anfrage entweder ein Command ist, was in deinem System was verändert, das gibt aber nichts zurück, oder es ist eine Query, das heißt, es gibt was zurück, liefert dir Informationen über den aktuellen Zustand, verändert ihn aber nicht. Eigentlich ist das schon das ganze Pattern. Jetzt ist der Punkt, wir können diese API als wunderschön in zwei Teile teilen, haben hinten dran eine Datenbank hängen. Jetzt ist das so, bei Datenbanken, die kann man ja nun unterschiedlich aufbauen. Und da gab es sowas, nannte sich die Normalformen. Geht ja auf die Frage hinaus, oder läuft auf die Frage hinaus, wie man mit Redundanz im Datenbestand umgeht. Und für das Schreiben, der absolut siebte Himmel ist, wenn du in der fünften Normalform unterwegs bist, weil alles ganz toll, integer und konsistent, und es ist ganz einfach, das auch sicherzustellen und zu garantieren. Du hast überhaupt keine duplizierten Daten, keine Redundanzen, alles wunderbar. Das Problem ist nur, das ist zum Lesen die absolute Katastrophe, weil du, um ein paar Stammdaten anzuzeigen, ein Join über 47 Tabellen machen musst. Das ist einfach zum Lesen super imperformant. Die Kehrseite davon, wenn du das Lesen optimieren willst, ist die erste Normalform, wo du einfach ganz platt hingehst und sagst, wenn es in meiner UI eine View gibt, die folgende 37 Felder anzeigen soll, ja, dann sollte es eine Datenbanktabelle geben, die diese 37 Felder hat. Dann kann ich nämlich einen Select-Stern from Table machen und bin fertig. Kein Join und nix, alles wunderbar. Ist die schnellste Möglichkeit, aus einer Datenbank zu lesen für eine View. Das wiederum ist halt nur zum Schreiben ziemlich unglücklich, weil du dann halt dieselben Daten auf einmal in ganz vielen verschiedenen Tabellen eintragen musst. Und das wird halt sehr schnell sehr hässlich, insbesondere wenn du dann noch Konsistenzregeln und so haben willst. Und da geht CQRS hin und macht dir den Vorschlag, wenn du doch eh schon die Lese-API von der Schreib-API getrennt hast, warum machst du das nicht auch mit den Datenbanken? Also nimm doch eine Schreibdatenbank, die aufs Schreiben optimiert ist, die dann sich um Konsistenz und Business Rules und Ähnliches auch kümmert. Und hab eine zweite Datenbank, die denormalisiert ist, wo du halt alles in der ersten Normalform vorhältst, in genau der Form, wie deine UI das braucht, weil dann sind Lesevorgänge super schnell. Heißt, wenn der Client oder das UI ein Command schickt, wird dieses Command verarbeitet, modifiziert zunächst mal die Schreibdatenbank. Jetzt könnte man böse sein und sagen, naja, dann ist logisch, dass das Lesen schnell geht, weil wenn immer nur in die Schreibdatenbank geschrieben wird, dann bleibt die andere ja leer und okay, ganz so einfach ist es nicht. Das heißt, du musst jetzt, nachdem geschrieben wurde, musst du irgendwie der Lesedatenbank quasi noch mitteilen, hey, das und das ist gerade passiert. Das klingt schon so nach einem Event, das und das ist gerade passiert in meiner Business-Logik. Und jetzt muss irgendjemand sich überlegen, was bedeutet das denn für meine verschiedenen Sichten in der UI? Und dieses Event sozusagen auf verschiedene vorberechnete Views anwenden. Und das ist dann die Aufgabe, das ist eine sogenannte Projection oder eine Projektion. Das ist dann die Aufgabe der Lesedatenbank. Und damit kriegst du so einen Kreislauf. Client schickt einen Command, Command wird verarbeitet. Daraus entstehen Daten, die erstmal in der Schreibdatenbank landen. Die Dinge werden in die Lesedatenbank synchronisiert und aus der wird nachher gelesen. Und damit kriegst du halt super effiziente Lesevorgänge hin und hast trotzdem über die Schreibseite quasi die Wahrung der Konsistenz sichergestellt. Und das ist die Kernidee von CQRS.
Du kannst wahrscheinlich auch beide Seiten einfach sehr gut skalieren, weil sie einfach so völlig unabhängig voneinander sind. Und einfach sind eigentlich nur dann über, sagen wir mal, die gemeinsame Schnittstelle der Events irgendwie verbunden, aber sonst eigentlich völlig entkoppelt.
Genau, also du kannst sie unabhängig voneinander skalieren, du kannst sie unabhängig voneinander versionieren, updaten, was auch immer. Also es gibt dir enorm viele Freiheitsgrade.
Aber die Schreibdatenbank ist dabei die wichtigere, richtig? oder die wo die Wahrheit drin ist, und letztendlich kann man in die Lesedatenbanken, die kann man wahrscheinlich auch einfacher verändern, je nachdem, was man braucht.
Richtig, genau. Und jetzt kommt halt der Punkt, wo ich ganz am Anfang sagte, das wird immer so alles in einen Topf geworfen. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das klingt schon so auf der Schreibseite, das und das ist passiert, das klingt schon so nach Event. Das heißt, wir wollen beim Schreiben irgendwie ein Event als Ergebnis haben. Heißt, du kombinierst CQRS mit Domain-Driven Design, dass wenn jemand ein Command schickt, was ja auch schon als Begriff in Domain-Driven Design vorkommt, dass das über eine per DDD modellierte API sozusagen verarbeitet wird, wo Geschäftslogik läuft, wo dann Events draus entstehen, und diese Events speicherst du in einem Event Store mit Event Sourcing, dann haben wir das jetzt auch drin. Und diese Events schickst du nachher quasi an die andere Systemkomponente, die sich um die Projektionen kümmert und die Lesetabellen aufbereitet, aus denen dann die Queries sozusagen befüttert werden. Und dann hast du alles drei in einem und hast wie bei React so ein Unidirectional Data Flow, wie so ein Kreislauf. Und genau das, was du gerade sagtest, der Event Store an der Stelle, das ist die Single Source of Truth. Und deine Lesetabellen, das sind, die brauchst du eigentlich noch nicht mal backuppen, weil falls dir eine wegbricht, kannst du sie ja aus dem Strom der Events per Replay wieder neu aufbauen. Und das jetzt ins Extrem getrieben wäre dann sogar, dass du sagst, für die Lesetabellen nimmst du noch nicht mal mehr eine Datenbank, sondern du hältst das komplett in Memory. Ja, weil, hey, wenn der Prozess crasht, dann startet er halt neu, zieht sich ein Replay, baut sich neu auf und ist wieder da. Was es natürlich super, super einfach macht, auch solche Projektionen mal zu ändern, weil du jetzt andere View oder zusätzliche Views haben willst. Definier sie halt, lass ein Replay laufen und das war's. Mhm.
Aber würde natürlich in dem Moment bedeuten, also gerade wirklich bei einem Systemausfall, dass du dann halt, sag mal, deine Single Source of Truths wahrscheinlich völlig überlastest mit den Anfragen, je nachdem, wie groß die Applikation ist. Also wir haben, sag mal, so die Erfahrung natürlich bei unseren Spielen, wenn uns mal der Cache irgendwie wegknallt, die Datenbank hält die Last nicht aus.
Ja.
Aber damit musst du natürlich rechnen, dass das System entsprechend auch solche Szenarien dann vielleicht abfangen kann.
Ja,
und ist es dann so, dass eigentlich, sag mal, für die Projektion dann wirklich die einzelnen Events angewendet werden? Das heißt, ich gucke mir den aktuellen Zustand an, gucke mir an, was für ein Event kommt rein und verändere letztendlich mit einer gewissen Logik dann auch den Zustand in der Datenbank? Oder wie wird das Anwenden von Events für die Projektion dann gemacht?
Das ist im Grunde genommen relativ simpel. Eine relativ stupide Übersetzung von Event X ist eingetroffen. Ist das für eine bestimmte View A überhaupt relevant? Wenn nein, kannst du es direkt verwerfen. Und wenn es relevant ist, ist es halt die Frage, was bedeutet das im Rahmen dieser View? Fügt das neue Daten hinzu? Also muss ich ein Insert machen? Ändert das vorhandene Daten? Mache ich ein Update? Oder schmeiße ich Daten raus? Mache ich ein Delete? Und an der Stelle taucht dann tatsächlich Create, Read, Update, Delete wieder auf. Aber eben nur für das relativ dumme, in Anführungszeichen, Datenmodell, was beim Lesen verwendet wird.
Aber der Event-Handler dann schon so eine Art Logik oder halt letztendlich ein Dispatcher, der halt genau weiß, was er mit dem Event dann anfangen
Richtig,
muss.
Richtig, okay, genau. Gut. Ja, eine Sache, was man noch dazu sagen muss, dadurch, dass du jetzt mit zwei Datenbanken operierst, ich habe ja gerade schon gesagt, das eine kann rein in Memory sein, was man auch häufig antrifft, der Event-Store, dass das eine relationale Datenbank ist, weil eine Liste von Events lässt sich sehr gut generisch beschreiben in einem Tabellenformat. Das passt wunderbar auf eine relationale Datenbank. Wohingegen du für die Leseseite wahrscheinlich etwas haben willst, was dir sehr spontane Ad-Hoc-Definitionen von Views, von Queries zulässt. Das heißt, das schreit eigentlich nach einer NoSQL-Datenbank, nach irgendwas, was schemalos arbeitet. Und darüber wirst du vermutlich keine verteilte Transaktion laufen lassen. Also du willst sowieso keine verteilte Transaktion über 10.000 Server laufen lassen wollen nachher. Und das heißt aber, dass quasi zwischen dem Zeitpunkt, wo es in der Schreibdatenbank, also sprich im Event Store, geschrieben wurde, und dem Augenblick, wo der Effekt davon in der Lesedatenbank gelandet ist, ist ein gewisser zeitlicher Gap. Und das heißt, dass obwohl ein Command schon verarbeitet sein kann und der Effekt schon persistiert sein kann, das noch nicht unbedingt auf der Leseseite angekommen ist. Und wenn du jetzt nicht nur einen Leseserver mit einer Lesedatenbank hast, sondern das vielleicht mehrfach, um halt skalieren zu können, dann aktualisieren die sich auch nicht alle notwendigerweise in der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt, je nachdem, wen du fragst, kriegst du eine andere Antwort. Das wird sich nach kurzer Zeit wieder ausgleichen. Insofern ist das, das nennt man dann eventual consistent, also schlussendlich konsistent. Nicht zu verwechseln mit eventuell konsistent. Aber das muss man im Hinterkopf behalten. Dieser Architekturansatz, der favorisiert ganz klar die Verfügbarkeit weitaus höher als eine absolut hundertprozentig strikte Konsistenz. Und das ist für viele Anwendungen ist das völlig in Ordnung. Also für deutlich mehr, als man so initial erstmal meint. Weil auch das Überweisen von Geld ist nicht in dem Sinne hundertprozentig konsistent. Wenn es bei mir abgebucht ist, ist ja nicht in derselben Millisekunde bei dir aufgebucht. Wenn du dir irgendwie bei deinem Lieblingskaffeeröster deines Vertrauens einen Kaffee holen gehst, dann bezahlst du auch erst, kriegst 5 Minuten später dein Getränk. Auch, also du stehst auch bei Starbucks nicht an der Kasse mit dem Geldschein in der Hand und so Geld gegen Drink, sondern das ist auch mit einem zeitlichen Versatz. Und es gibt einen sehr, sehr, sehr coolen Blogpost, der heißt, glaube ich, Why Starbucks Does Not Use Two-Face Commit. Der genau da, ich bin mir nicht sicher, ob Starbucks im Titel vorkommt, aber sinngemäß, und das ist halt eine große Erkenntnis, dass diese absolut strenge Konsistenz in vielen Fällen überhaupt nicht relevant ist. Insbesondere, weil jedes System dir in dem Moment, wo du die Daten auf dem Screen hast, veraltete Daten zeigt, weil da ja schon eine gewisse Latenz durchs Netzwerk reingekommen ist, von der Datenbank bis zu dir auf dem Bildschirm. Die Frage ist einfach nur, welche Latenzzeiten sind an der Stelle vertretbar? Und natürlich gibt es Systeme, da willst du eine garantierte Konsistenz haben und da ist es besser, konsistente Antworten zu kriegen und im Zweifelsfall keine Antworten zu kriegen, als inkonsistente Antworten für einen kurzen Zeitraum zu kriegen. Aber die sind relativ selten. Das hast du halt umso eher, je eher irgendwie Sicherheit von Leib und Leben, Gesundheit, so wirklich Mission-Critical-Anwendungen, die systemkritisch sein können. Aber jetzt so für die typische Line-of-Business-Anwendung, für Spiele, für soziale Netze, ich meine, da kommt dieser Architekturstil her, ist das an ganz, ganz, ganz vielen Stellen völlig zweitrangig. Und auch wenn du dir die Großen anguckst, Amazon zum Beispiel, ich bin immer, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, dass es außer Amazon kaum einen Online-Shop hinbekommt, verlässlich dir den Warenbestand anzuzeigen, wie oft du irgendwo was bestellst und dann kommt 4 Wochen später ein Paket mit der Hälfte der Sachen drin, wo es dann hieß, ja, die andere Hälfte war nicht mehr da, wo ich mich immer frage, warum verkauft ihr es denn dann? Amazon kriegt das hin, ziemlich, ziemlich gut und nichtsdestotrotz, auch bei Amazon kommen Serverausfälle vor und auch die favorisieren dann Verfügbarkeit, die sagen dir nicht, ja sorry, du kannst gerade nicht bestellen, weil leider ist unser Server in Frankfurt gerade ausgefallen, sondern ja, ja, bestell halt mal, wir nehmen deine Bestellung an und dann kommt halt im Zweifelsfall 10 Minuten später eine E-Mail, die sagt, hey, bei der Bestellung gab es ein Problem, wir schlagen folgende Lösungen vor oder setz dich mit uns in Verbindung oder hey, wir werden uns mit dir in Verbindung setzen und wir klären das Problem auf nachgelagertem Wege sozusagen. Und das hast du halt bei ganz vielen dieser großen Anbieter, die sich nicht erlauben können, down zu sein. Und wenn du halt nur die Wahl hast zwischen immer online und im Zweifelsfall wirst du vielleicht manche Probleme mal von Hand lösen müssen oder du hast halt Ausfallzeiten, dann ist die Frage, was tut mehr weh? In ganz vielen Fällen down zu sein, tut deutlich mehr weh.
Ich glaube, es ist super interessant, auf jeden Fall mal über diese ganzen Konzepte wie nachzudenken und auch wenn wir das so, glaube ich, aktiv noch nie verwendet haben.
Die Frage wollte ich gleich an dich stellen, so ob du direkt schon irgendwelche Sachen siehst, wo wir das auch in unserem Kontext einsetzen.
Also ich weiß auf jeden Fall, sag mal, dass wir diese Problemstellung zu irgendeinem Zeitpunkt dann irgendwie nachvollziehen zu müssen, wie war der Zustand zu einem Zeitpunkt X schon immer hatten oder schon mehrfach aufgetreten war. Also da hat man sich dann gewünscht, wenn man vielleicht so eine Technologie wie Event Sourcing eingesetzt hat. Letztendlich war unser Ansatz immer zu sagen, oh, wir brauchen jetzt diesen Transaktionslog, aber der nicht dann diese Replay-Möglichkeit eigentlich dann bereitstellt und auch eher wirklich dann Snapshots. Also eigentlich hat dieser Transaktionslog vielleicht auch manchmal mehr Snapshots dann abgebildet. Aber ja, ich glaube, das ist gut auf jeden Fall, das so am Hinterkopf zu haben und sich einfach zu überlegen, bei der nächsten Architektur könnte es dafür einen Anwendungsfall geben, wo es einfach sinnvoll ist, das von vornherein einfach irgendwie mit zu planen, verfügbar zu haben und einfach mal dann auszuprobieren.
Das Lustige ist auch, dass du genau damit, mit dieser Fragestellung, wieder auf eine fachliche Ebene kommst, weil du nämlich auf einmal drüber reden kannst, wie, was ist denn das Business-Risiko, wenn das und das passiert durch Eventual Consistency. Als Entwickler neigen wir immer so dazu, jedes potenziell auftretende Problem technisch erschlagen zu wollen. Und das ist oftmals nicht sinnvoll. Was mir persönlich immer sehr hilft, ist die Frage, angenommen, du hättest jetzt gar keine Software, es gäbe keine Computer und du würdest das mit Stift und Papier regeln. Dann gibt es auch Concurrency-Probleme und solche Dinge. Wie würdest du es denn dann machen in der analogen Welt? Und warum können wir dieses Pattern nicht einfach auf die digitale Welt übertragen? Und wenn du dir überlegst, warum werden denn Flüge überbucht? Ja, unter anderem deswegen, weil man halt vielleicht den letzten Sitzplatz technisch gar nicht so genau ausschließen kann, dass den nicht dummerweise 2 Leute gleichzeitig buchen. Aber da sagt man halt, das passiert mit der und der Wahrscheinlichkeit und in so und so viel Prozent der Kunden tauchen sowieso nie auf, obwohl sie einen Flug gebucht haben. Also ist das okay. Ja, und falls es jetzt dummerweise gerade doch nicht hinhauen sollte, dann muss halt ein Mensch eingreifen und kriegt halt einer von beiden Kunden nach dem Zufallsprinzip oder sonst wie für einen anderen Flug ein Upgrade in die First Class, ist happy und Thema erledigt. Man muss nicht jedes technische Problem technisch lösen. Das ist ganz wesentlich. Und darüber mit dem Business zu reden, was ist denn das Geschäftsrisiko dahinter und welches Risiko ist vertretbar und was nicht, das hilft einem enorm dabei, einschätzen zu können, wo man vielleicht mit welchem Pattern oder mit welcher Stellschraube arbeiten kann.
Ich glaube, an der Stelle wäre es auch super spannend, natürlich noch über Wolkenkit zu sprechen und was darin alles abgebildet ist. Ich weiß nicht, ob es vom zeitlichen Rahmen überhaupt noch so ist, dass wir
Wir sind schon ziemlich weit zeitlich geschritten, aber
Also letztendlich ist Wolkenkit, wenn du irgendwie kurz was dazu sagst, wirklich etwas, wo du genau, sag mal, dieses CQRS-Pattern eigentlich in einem Framework abbildest und sagst, da hast du schon, sag mal, diese Standardkomponenten eigentlich direkt zur Verfügung und kannst eigentlich deine Applikationslogik daran darin aufbauen.
Genau, also das ist genau der Punkt, wenn du halt ein System aufbaust, was so strukturiert ist, dann stellst du sehr schnell fest, dass es große Teile der Anwendung gibt, die generisch sich lösen lassen, unabhängig von der eigentlichen Logik. Klar, der Teil, wo deine Domäne verarbeitet wird, der wird spezifisch sein, deine Projektionen werden spezifisch sein, aber zum Beispiel die Frage, wie transportiere ich denn die Events von A nach B? Wie mache ich denn technisch gesehen Event Sourcing? Wie mache ich denn Authentifizierung an so einem System? Das sind alles Fragen, die kannst du eigentlich einmal beantworten und dann nach Schema F verfahren. Und das ist genau das, was Wolkenkit macht. Und es bietet dir dann quasi Extension Points, wenn du so willst, wo du deine Domänenlogik einklinken kannst. Und das ist das, was ich am Anfang sagte, mit was das dir halt, es bietet dir den technischen Unterbau, um eben auf Basis von CQRS und Event Sourcing Anwendungen bauen zu können, um skalieren zu können. Und es ermöglicht dir, dich eben mehr auf den fachlichen Aspekt deines Codes konzentrieren zu können. Und was ich immer wieder sehr schön finde, ist, wenn du halt es wirklich hinbekommst, deinen fachlichen Code vom technischen Code zu trennen, dann kannst du auch die technische Basis weiterentwickeln oder austauschen, ohne dass das Auswirkungen auf deine Fachlichkeit hat. Und bei Wolkenkit ist es zum Beispiel so, es gibt unterschiedliche Runtimes. Es gibt zum Beispiel eine Single-Process-In-Memory-Runtime. Die ist für die lokale Entwicklung super, weil du brauchst keine Datenbank, du brauchst keine Message-Queue. Das Ding ist super schnell hochgefahren. Und da läuft deine fachliche Logik drin. Und dann gibt es zum Beispiel eine Microservice-Runtime, die arbeitet halt mit Docker-Images. Das ist ein verteiltes System. Und die halt diese ganzen verschiedenen Komponenten, die wir jetzt hatten, halt verteilt auf zig Server, wenn du das willst. Es ist aber exakt 1A die gleiche fachliche Logik, die da läuft. Das heißt, du kannst die gleiche Anwendung in unterschiedlichen, die Anwendung wächst sozusagen mit deinen Bedürfnissen. Und dass du dich darum nicht mehr selber kümmern musst, das ist, glaube ich, was eine Menge wert ist. Und genau, das ist in der Kurzfassung das, was wir mit Wolkenkit machen.
Und wir hatten ja auch im Vorgespräch mal gesagt, vielleicht bietet sich auch mal an, wenn du nochmal wiederkommen magst, dass wir auch nochmal eine explizite Folge über Wolkenkit machen und noch ein bisschen tiefer da einsteigen.
Sehr gerne. Bietet sich auch unter dem Aspekt an, dass wir gerade sehr fleißig an Version 4 am Arbeiten sind und Version 4, auch wenn es nur eine Versionsnummer höher ist, ist mehr, nennen es Wolkenkit Next Generation oder es ist ein Rewrite, also es ist tatsächlich ein Rewrite from Scratch mit all den Learnings der letzten 5 Jahre und wir sind von JavaScript auf TypeScript migriert und wir sind von vielen einzelnen Repos auf ein Monorepo migriert und wir haben ganz viele Dinge nochmal hinterfragt und uns nochmal konzeptionell Gedanken dazu gemacht und da haben wir jetzt seit 2 Wochen ungefähr ist die erste Preview-Version raus. Und das ist vielleicht durchaus was. Also ich komme, wenn ich nochmal darf, komme ich sehr gerne wieder.
Absolut.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist in ein paar Monaten, wenn wir dann mit der 4er soweit sind, vielleicht ein guter Aufhänger, worüber wir nochmal reden können.
Cool, sehr schön. Dann kommen wir noch zu unserem kleinen Einspieler und den Pick of the Days. Und ich würde fast vorschlagen, Jojo, außer du hast was ganz Fantastisches heute. Aufgrund der Zeit überlassen wir heute den einzigen Pick of the Day unserem Gast.
Machen wir. Dankeschön.
Machen wir. Was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe ja gerade erwähnt, dass wir von JavaScript auf TypeScript migriert sind. Und TypeScript, ich habe mich lange Jahre sehr gegen TypeScript gewehrt mit Händen und Füßen. Inzwischen denke ich da sehr anders drüber. Und eine Sache, die man immer wieder liest, wenn man eine Migration auf TypeScript durchführen will, ist, dass das alles so ohne größere Probleme ja vonstatten gehen kann, weil man ja im Zweifelsfall einfach erstmal überall any dran schreiben kann. Und das ist richtig. Allerdings gibt es 2 Arten von any. Es gibt nämlich Funktionen, die sind tatsächlich any als Parameter ist Any, also sowas wie Konsole log, dem kann ich einen String übergeben, dann kann ich ein Number übergeben, kann ich Boolean übergeben. Da macht es Sinn, Any zu nehmen, weil Any gemeint ist. Dann gibt es Funktionen, da muss ich im Moment jetzt bei einer Migration gerade erstmal Any hinschreiben, weil ja, ich habe halt den konkreten Typen noch nicht und ich will es jetzt erstmal ans Laufen bringen, also schreibe ich halt mal Any hin, weil ich nichts Besseres habe. Das Blöde ist, ich habe also Fälle, wo ich explizit Any meine und ich habe Any, wo Any eigentlich nur ein doofer Platzhalter für irgendwas anderes ist. Und das will ich ja später irgendwann aufräumen. Und die Preisfrage ist dann immer, wie kriege ich das wieder auseinandergedröselt? Und kann man einen Kommentar drüber schreiben oder was auch immer. Und was sich bei uns sehr, sehr gut bewährt hat, man kann mit dem Type-Keyword in TypeScript kann man Typ-Aliasse definieren. Und wir sind hingegangen, haben einfach einen Typ namens To-Do definiert, der einfach nur ein Aliasname für Any ist. Das heißt, da, wo wir wirklich Any gemeint haben, haben wir Any hingeschrieben. Und überall da, wo wir wussten, okay, das ist nur ein Platzhalter und den werden wir später nochmal ändern müssen, haben wir To-Do hingeschrieben. Und das findest du dann nämlich wunderbar über die Suche und über Find All References und solche Sachen. Und im Zweifelsfall löscht den Typ und guck an, wie viele Stellen das mit dem Compiler knallt. Funktioniert um Welten besser als mit Kommentaren oder mit Issues oder sonst wie. Und das kann ich jedem, der zu TypeScript migrieren will, eine größere Codebase, nur so als kleinen Tipp ans Herz legen. Das lohnt sich.
Clever. Ja, sehr guter Tipp.
Perfekt. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Golo, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. War wirklich interessant.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ja, wäre schön, wenn du nochmal vorbeiguckst.
Sehr gerne.
Und Wolkenkind noch ein bisschen näher bringst. Und liebe Hörer, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Freitag. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao.